Meine Damen und Herren, geschätzte Capybaras, liebe Großnager des Podcasts, es ist wieder soweit. Ein Podcast nur für euch und drei Menschen, die hier sind, um diese Verbeugungsbewegung zu machen. Vorneweg Jochen Gebauer, der besonders gelenkig ist.
Hallo, hallo. Wenn Sie meine Stimme hören, dann kommt sie zwischen meinen, zwischen meinen Knöcheln hervor, weil ich so tief den Kopf gesenkt habe.
Hervorragend.
Und im Stehen.
Und schon leicht rheumatisch, bei, aber bemüht, Sebastian Stange.
Bei Schnee, bergauf, mit dem Bollerwagen.
Also wenn man so damit rechnet, dass der Jochen ja immer sagt, dass ich mit 60 geboren bin, habt ihr hier den 100-Jährigen. Ja? Aber ich habe was Schönes dabei. Hier knistert es, aber worum es sich handelt, das verrate ich erst später.
Hundefutter?
Besser.
Das klingt wie Hundefutter. So klingt es auch immer, wenn ich so dieses Katzentrockenfutter in der Hand habe. Mhm. Ja. Wahrscheinlich hast du rausgefunden, dass das die gleichen Nährwertangaben hat wie so Sonnenwassermann-Suppe. Und das ist jetzt der neue Pausensnack.
Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich euch auf Kopfhörern habe. Hätte ich euch jetzt auf Lautsprechern, hätten ob dieses Geräusches neben mir zwei Hunde gestanden. Gewehr bei Fuß.
Ha? Wenn ich hier, ich habe jetzt öfters einen Hund bei mir im Haushalt, auf den ich auch manchmal aufpasse, und der ist schon sehr, sehr geschult, was Akustik angeht. Er vertut sich aber auch manchmal, ja. Ich habe manchmal auch Leute zu Besuch, die rauchen, und wenn die ihre in so Plastiktüten, in so Zippertüten, haben die ihre Filter drin zum selber drehen. Das wird auch stets vom Hund für Leckerlis gehalten, vom Hören her. Und ich hatte mir mal auf YouTube, also mit der Anlage an, ein Kochvideo angeschaut. Während der Hund in der Küche lag und geschlafen hat, habe ich mir angeguckt, wie jemand irgendwie ein Wokgericht zusammenbaut. Und in dem Moment, wo das Zeug in die Pfanne kam und das leckere Brutzeln aus den Lautsprechern ertönte, kam der Hund aufgeregt und interessiert an meinen Arbeitsplatz und hat mich angeschaut. Wo ist das Essen? Wo? Schön.
Geil. Ja, bei mir wird normalerweise wären da auch zumindest Interessenten sofort vorstellig. Mhm. Im Moment eine davon deutlich langsamer.
Oh. Immer noch.
Dazu kommen wir noch.
Immer noch, ja.
Ja, das immer noch.
Aber jetzt, wir sollten über Bier reden, und dann solltest du uns ganz dringend, meine Damen und Herren, ja, Sie sollten sich schon mal Taschentücher bereitlegen, es wird tränenreich.
Dramatisch.
Die Arme, dramatisch, ja. Vielleicht schon mal die Packung Kleenex hier direkt auf den Wohnzimmertisch stellen, ja. Nein, es ist nichts Schlimmes passiert, also es ist schon was Schlimmes passiert, aber es ist nicht so Schlimmes passiert, aber immer wenn man ja vom Leid von Tieren erfährt, und es wird um tierisches Leid gehen, in mehrerlei Hinsicht in diesem Podcast, ja, dann muss man ja immer schon ein Tränchen des Mitleids und der Empathie verdrücken.
Alle Dorfkapibaras können bedenkenlos vorspulen.
Was? Moment mal.
Jetzt hör mit dem Geraschel auf, am Ende hören die das noch hier über die Kopfhörer, und dann, weißt du, die sind hier wirklich, also gerade der Recon, der neue, der ist ja wirklich, wenn ich mit einer Tüte raschle, ist das für ihn dasselbe wie quasi dieses Fledermaus-Symbol für Batman.
Außerdem ist dieses kleine Audio-Gimmick des Raschelns ist einmal nett, aber ich glaube, das läuft sich schnell tot.
Ich hab's schon weggelegt, ich verzehre es bereits.
Was hast du denn da in die Backen gestopft?
Der scharfe Jens. Einer der besten Menschen der Welt hat mir eine große Packung, ich weiß gar nicht, wie viel ist denn das? Ein Kilo, glaube ich. Ja, ein Kilogramm. Ausschließlich weiße Haribo-Goldbeeren.
Was? Nur die schlechten?
Nur die allerbesten, die Ananas. Hervorragend.
Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das erinnert mich daran, dass Jochen und ich irgendwann mal um eine Tüte rein grüne Gummibärchen gewettet haben.
Aber das ist ungehörig, das ist unheilig. Eine Inquisition muss auf den Stein, eine ganze Tüte von dem Scheiß.
Ein Kilogramm.
Ein Kilo weiße Gummibärchen. Und du denkst, das war ein Geschenk, das ist ein Attentatsversuch.
Es hat natürlich ein Geschmäckle, ne?
Saftlos.
Aber super geil.
Hat er die Hand sortiert oder hat er, hat er irgendwie.
Gibt's wohl im Netz zu kaufen oder weiß ich, vielleicht ja, auch in irgendwelchen Geschäften. Das ist Haribo Goldbärchen Ananas. Also reinrassig.
Ja. Auch nur die Weißen, fällt mir gerade auf, stimmt.
Ja, ganz genau. Ja. Wie gesagt, ich liebe sie, die schmecken so gut. Die Ananas-Goldbeeren sind mit Abstand die besten und der Lars ist der Jens ist ein heißer Feger, dass er mir das so zugeschickt hat an dieser Stelle. Vielen lieben Dank.
Muah. Boah, aber das ist so, weißt du, wir könnten morgen in eine WG ziehen, Sebastian. Wir kommen uns da überhaupt nicht, das ist quasi eine Symbiose. Weißt du, kaufst du die Goldbeeren und du sagst, ich will aber die Weißen und es gibt keinerlei Widerspruch, es ist Harmonie, Menschen liegen sich in den Armen, Kumbaya.
Das ist übrigens an dieser Stelle mal ganz kurz gesagt, wir müssen endlich zu Bier kommen, ich will mein Bier aufmachen, aber da fällt mir ein, mein Mitbewohner, der trinkt kein Bier, der trinkt nur Apfelwein. Und jetzt trinke ich ja auch durchaus gerne mal einen Äppler, aber das Schöne ist, immer wenn ich hier Bier stehen habe, muss ich mir keine Sorgen machen, dass er was davon wegtrinkt. Das ist eine tolle symbiotische Beziehung, also es ist quasi wie so ein Wal und die Putzerfische, die dranhängen oder so.
Der denkt sich wahrscheinlich, wenn das sogar für meinen Äppler auch gelten würde.
Ja, okay, gut, aber ich meine, er könnte ja zum Beispiel auch Met trinken oder Rotwein oder andere Dinge, die ich halt nicht gerne trinke. Das ist jetzt ja, also... Ist jetzt ja von ihm aus halt einfach schlecht ausgesucht. Hallo Marcel.
Wie ist denn das hier mit?
Dir ist schon klar, wenn das Ganze nur ein einseitiges, vorteilhafte Beziehung ist, dann nennt man das nicht mehr symbiotisch, ne?
Also das ist jetzt wieder spitzfindig, Herr Peschke. Ja, spitzfindige Wortklaubereien, ja, da bist du bei mir an der falschen Adresse, die perlen einfach so ab. Da bin ich aus Teflon. In der Hinsicht. Neulich war es übrigens mal so, da hat mein Mitwohner gesagt, lass mich doch mal vielleicht von deinem Bier probieren, weil ich glaube, ich hatte irgendein helles und ich saß so da und habe natürlich nach außen, habe ich es natürlich entsprechend verkauft und habe gesagt, ja natürlich darfst du auch mal von meinem Bier probieren, mal gucken, vielleicht schmeckt's dir ja. Und innerlich war ich so ein fuck, 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 hoffentlich schmeckt's ihm nicht. Und dann, Gott sei Dank, hat er gesagt, ist ja eklig.
Hat dein Mitbewohner dieses Ivermectin genommen und guckte die ganze Zeit so prüfend in deine Richtung?
Was war nochmal Ivermectin?
Das war dieses antiparasitäre Mittel, das die Leute mal gegen Corona geschluckt haben.
Ich bin mir nicht sicher. Also ich würde es relativ ausschließen, dass mein Mitbewohner Pferdeentwurmungsmittel konsumiert, aber ganz 100% sicher kann man sich ja nie sein. Aha, wer weiß, was Leute, wenn die Schlafzimmertür zu ist, ja, was Leute da tun, vielleicht Pferdeentwurmungskuren reinpfeifen?
Also, es soll geschehen sein, nicht nur für Apotheken.
Ja.
Was für Bier trinkst du?
Ha, ich habe mir gestern eine schöne Kiste Kloster Cheyenne gegönnt. Das Kloster Goldhell.
Oh, wow.
Ach Seppe, du könntest wenigstens so tun, als würdest du dich für mich freuen.
Also hier in Franken läuft das eher im unteren Mittelfeld mit. Es ist okay, aber es ist schön, dass unser Achselzuckbier bei euch in Hessen bereits eine Delikatesse ist.
Wenn du dich damit wegschießt, sagst du dann Scheiern, Auenland.
Also von der Delikatesse habe ich hier jetzt überhaupt nicht gesprochen. Außerdem, auch das perlt an mir ab, ich bin wie Teflon. In der Hinsicht, es ist ein leckeres, süffiges Bier.
Krebserregend?
Du bist wie Asbest.
Es geht schon.
Ja,
es geht schon.
Du wie Asbest. Es ist ein leckeres, süffiges, helles, auf das ich jetzt Lust hatte. Und ich habe es unter gar keinen Umständen deswegen gekauft, weil es im Getränkemarkt im Angebot ist, sondern ausschließlich wegen seines vollmundigen, hopfigen Geschmackes. Und natürlich, weil es aus einem Kloster kommt. Und wir wissen ja alle, ja, was aus Klostern kommt, was aus der katholischen Kirche kommt, ist immer gut.
Immer gut. Dann mal Prost. Ich hoffe, du musst es nicht noch gegen das Mindesthaltbarkeitsdatum antrinken. Und ganz kurz noch zu der Situation Mitbewohner. Ich glaube, ist es das erste Mal, dass du dir eine Wohnung teilst, so richtig, mit anderen Leuten? Ja, ne?
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Ich hab da ja ein bisschen Mitbewohnererfahrung. Lass mich dir die Augen öffnen und ein paar Fragen stellen. Ist es dir schon mal passiert, und das ist eigentlich der Klassiker, dass die Waschmaschine in dem Moment, wo du eigentlich gerade selber Wäsche waschen wolltest, bereits belegt war?
Was heißt, ist es mir schon mal passiert? Das ist immer so.
Ja.
Ja, und das scheint ein neues Naturgesetz zu sein, dem ich hier langsam aber sicher auf die Schliche komme. Es ist einfach immer so, dass wenn ich Wäsche waschen will, die Waschmaschine voll ist.
Ja, und vielleicht auch sogar schon fertig seit 2 Stunden und die nasse Wäsche liegt da immer noch drin und er hat sie nicht rausgeholt, das Schwein?
Ja, natürlich die dumme Sau. ist nicht so, als würde es ihm umgekehrt nicht ganz genauso gehen, ja, und ich dann mal wieder, oh shit, ich habe heute Morgen die Wäsche angeschmissen und heute Abend denke ich dran, oh, ich sollte sie, vielleicht ist jetzt schon der Zeitpunkt erreicht, wo man sie einfach lieber nochmal waschen sollte.
Okay, und habt ihr im Kühlschrank hart getrennte Fächer, so dass wirklich jeder seinen Besitz hat, oder ist es inzwischen ein bisschen ineinander übergegangen?
Nein.
Und hat zu diesem kleinen Fressneid geführt, so dass man besser dann doch lieber alle Bratwürste verschlingt, weil man weiß ja nicht, ob am Morgen die übrige noch da ist.
Nein, in Sachen Kühlschrank sind wir sehr Mikasa, Sukasa. Mm. Da sind wir quasi, sind wir quasi kommunistisch unterwegs.
Gibt es irgend sowas wie ein Haushaltsbuch für sowas wie Klopapier, Reinigungsmittel und Verbrauchsmaterialien? Okay.
Ja, das brauchen wir auch gar nicht so dringend, weil es hat ja jeder sein eigenes Badezimmer. Okay, das ist ja eine Sache, die mir tatsächlich enorm wichtig wäre, ja, weil es auch immer so ist, jetzt im Urlaub, wenn man sich eine Ferienwohnung und so weiter teilt, immer wenn man kacken will, kackt jemand anders. Mhm. Das ist auch ein ehernes Naturgesetz.
Okay, wie ist es mit Putzen? Habt ihr einen Putzplan?
Wir haben eine Putzfrau.
Nein.
Ja.
Großgütige, werft einfach Geld auf das Problem der Mitbewohnerschaft.
Ja, natürlich. Ich werfe seit Jahren Geld auf das Problem des Putzens. Und das ist es mir sowas von wert. Ich denke mir dann jedes Mal, die kommt alle 2 Wochen und ist dann hier auch so 2-3 Stunden beschäftigt. Die macht das auch super und bin hochzufrieden. Und das Geld, was ich ihr bezahle, das ist jetzt schon nicht ganz wenig. Aber das ist jetzt unterm Strich einmal richtig abends weggehen, irgendwie mit Kumpels, was futtern, Bier trinken und so, dann mache ich das einmal weniger und ich habe so viel mehr Lebensqualität, weil ich Putzen tatsächlich in den meisten Sachen, also jetzt zwischendurch mal Staubsaugen und so weiter, mache ich natürlich, das macht mir relativ wenig aus, aber hier die ganzen Böden putzen, Fenster putzen, halt dieser Kram, der halt alle 2-3 Wochen schon mal gemacht werden muss, den hasse ich wie die Pest und dieses Stück Lebensqualität, das erkaufe ich mir freiwillig und gerne.
Also ich bin ja schon überrascht gewesen, als es vorhin mit der Geschichte mit der Waschmaschine nicht hieß, ja, es passiert mir ständig, dass ich Wäsche waschen will und meine Mutter ist nicht zu Hause.
Wenn ich jetzt nicht aus Teflon wäre.
Sehr gut.
Meine lieben Leute, ich schenke mir jetzt mal mein Klosterbier ein. Mm. Ja, was aus dem Kloster kommt, ist gut. Ist ja Gott sei Dank, dass auch überhaupt keinerlei, auch derzeit so keinerlei Problematiken, Skandale und so weiter um die katholische Kirche ranken. Ja, das ist einfach eine von Grund auf humanistische Organisation, wissen wir alle. Gutes Bier machen
die leben, auch. Die leben, um zu geben.
Mir ist nichts bekannt.
Ja, ja. Die geben unheimlich gerne, geben die.
Ja. Ja. Wollen auch nichts, also.
Halten auch, übrigens auch sowas, ja. So ganz Errungenschaften der Arbeiterklasse, ja, wie Kündigungsschutz und so weiter, nehmen die noch ernst. Ja, da wird niemand aus dem Dienst entlassen, bloß weil er mal vielleicht seit 25 Jahren Dinge tut, die halt wirklich total verwerflich und so weiter sind. Die nehmen das noch ernst.
Ja, die haben halt eine gute Gewerkschaft auch, ne?
Ja, ja, das ist richtig. Ja, also find da gibt's eigentlich relativ wenig, wo man jetzt hier auch beim Goodie mal irgendwie sagen müsste, gehört sich so nicht oder so, ja, ist unmoralisch, nö, sehe ich nicht.
Nee, die sind ja auch Moralapostel, die bestimmen ja, was Moral ist, ne?
Völlig, völlig unverfänglich, die Bande.
Ja. Ich glaube, die bereuen ein bisschen, dass es Ablasshandel nicht mehr gibt. Das waren die fetten Jahre. Das ist echt ärgerlich, dass man den Zehnt nicht mehr zahlt. Das hätten sie sich nicht vom Brot nehmen lassen sollen, ja. Jetzt müssen sie uns Bier verkaufen.
Und diese Jugend von heute auch, ja, das muss man ja auch an der Stelle einfach mal dazu sagen. Also diese Jugend von heute, die jetzt allen Ernstes dann zum Beispiel irgendwie zu Behörden oder zur Polizei rennt, bloß weil man sie vielleicht mal aus Versehen irgendwo angegriffen hat.
Ja, und die haben doch einen Snickers bekommen oder so.
Ja, eben.
Und durften mal einen Liter Messwein mitnehmen. Das war ein Transaktionsverhältnis.
Ja, viel wie beim Blutspenden.
Oh shit.
Ja. Na, wir machen uns ja über die katholische Kirche lustig, um Gottes Willen, ja nicht dennoch, über die Opfer dennoch. Von diesem Ganzen. Ja, aber die würden, glaube ich, die würden die Zeit gerne zurückdrehen.
Ja,
früher war alles besser.
Ich meine, sie versuchen es ja.
Also man könnte mithin meinen, es sei ihr Daseinszweck.
Ja, ja, nee, das ist alles total unbedenklich. Das strahlt auch ab, also auch alles, was jetzt zum Beispiel christlich so im Namen trägt, was Parteien angeht und sowas. Tipptopp. Also da, ne?
Also ich sag mal, wenn du auch überlegst, ja, jetzt, wenn wir jetzt bei christlich und Parteien und so weiter, auch moderne konservative Parteien, ja, wie anders willst du den Aufgaben einer sich stetig wandelnden Gesellschaft in Zeiten der Digitalisierung und in Zeiten von immer weiter auseinanderkläffender Reichtums- und Armutsschere, wie willst du der besser begegnen als mit einem 60-jährigen Millionär?
Er hat aber auch jetzt echt lange warten müssen.
Ja, und dran war er auch noch.
Ja, eben.
Ja. Also auch
das ist schon so wie das quengelnde Kind an der Kasse. Irgendwann denkt man sich halt schon, na ja, okay, jetzt halt's Maul. Mach's halt.
Ja, weil du ihnen halt keine mehr batschen darfst. Das ist doch das Problem. Weißt du, früher wären die einmal quer durch den Supermarkt gepantet worden, ja, und heute werden sie CDU-Parteichef. So ist es.
Ah. Wo kommt dieser Frust her, Jochen, ha?
Ich hab keinen Frust. Also nicht wegen Friedrich Merz. Ja, also Friedrich Merz.
Nee, das ist wirklich eigentlich auch pures Amüsement.
Ich wollte gerade sagen, das ist pures Comedy Gold. Also was Besseres hätte jedem, der CDU nicht nahesteht, gar nicht passieren können.
Ja, da musste ich wirklich sehr lachen. Ich weiß auch nicht, wo ich das gesehen hatte, aber ich habe da auch irgendwo mal einen Aufmacher gesehen im Internet, auch mit einem wunderbar ausgesuchten Archivbild dieser Person. Und das war einfach so, die 2022er Staffel fängt ja gut an. Chapeau an die Drehbuchautoren. Was für ein Autounfall. Hervorragend.
Ich hab vor allem den Tweet von Markus Söder gesehen zum Foto mit ihm und dem Friedrich beim Spazierengehen auf einer Bank und da ist, da ist gute Laune. Die verstehen sich auf gute Zusammenarbeit. Und das ist auch so, das sind zwei Leute, die ich alleine so vom Charakterprofil, wo ich mir wirklich vorstellen kann, die gönnen sich alles von Herzen.
Ja, Söder-Tweets sind auch generell, also die Selbstinszenierung Söders ist auch immer wieder ein Klassiker. Also vielleicht ist er absolut genial und seiner Zeit weit voraus, oder es ist einfach nur bayerische Wirtshausromantik. Aber wie der, welche Fotos der sich schießen lässt, immer wieder Söder mit Blaumann und einem Hammer in der Hand steht und lächelt mit seinem Söder-Lächeln irgendwo hin. Söder einen Baum umarmend. Söder mit einer Kaffeetasse in der Hand. Das ist immer wieder geil. Ich liebe es.
Ja, immer noch so halb in Tracht, ja.
Ja. Auch wenn es sich so völkisch gibt, es ist einfach nur, es ist fantastisch. Der Roboter, ja, das Uncanny Valley ist langsam überwunden. Er könnte einfach noch ein sehr guter Android sein.
Ach ja, das ist also köstlich, ja. Mhm, ja, da also, greift auch der Parodie-Account ins Leere.
Ja, meine Pet Theory ist ja, dass Söder deswegen so erfolgreich ist mit dem, was er tut, weil er für alle Leute so unterhaltsam ist. Also es ist ja auch so, ich kenne ja wirklich überhaupt niemanden, der Markus Söder sympathisch findet. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen. Man trifft ja all dieweil Leute, sogar mal welche, die sagen, irgendwie Donald Trump hätte sowas wie Charme oder so gehabt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hätte, Markus Söder sei eine sympathische Figur. Ich glaube, die Leute, die ihn wählen, wählen ihn auch deswegen, um ihn scheitern zu sehen. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Ja, entweder macht er unerwartet was Gutes, ja, oder man wird bestätigt.
Das wäre eine sehr verquere Logik, aber
das ist eigentlich super clever.
Bei Leuten, die CSU wählen, will ich nichts ausschließen.
Ah, sehr schön, sehr, sehr schön.
Vielleicht gibt es ja einen Hörer da draußen, der Markus Söder sympathisch und authentisch und so richtig echt und so weiter findet. Es würde mich tatsächlich interessieren. Keine Angst, ich mache mich nicht über Sie lustig, meine Damen und Herren. Schreiben Sie es mir einfach irgendwie per E-Mail. Es würde mich echt interessieren, gibt es einen Menschen, der Markus Söder sympathisch findet?
Ich muss sagen, ich respektiere sein Talent. Gerade im Rahmen der Covid-Krise und so weiter habe ich mir einige Live-Pressekonferenzen vom Bayerischen Landtag und so weiter angeschaut. Und der kann frei reden und er formuliert auf eine Art und Weise, die wirkt nicht allzu geübt, nicht allzu abgelesen, nicht allzu sprachtrainiert, sondern tatsächlich in irgendeiner Form menschlich und vernünftig. Er ist natürlich ein ausgefuchstes Schlitzohr, ein ganz knallhart kalkulierender CDU-Bonze, dessen Hinterzimmerdeals ich gar nicht alle wissen will. Aber er kann das schon. Also als den Schauspielpart, den Selbstinszenierungspart der Politik, abseits von all diesen Stilvergehen auf Twitter und mit seinen Bildern und so weiter. Also wenn der Mensch einfach nur mal in einer Stresssituation mit Leuten redet, ich finde, das macht er wirklich respektabel. Sympathisch ist er mir nicht, wählen würde ich ihn auch nicht, aber das muss ich ihm echt anerkennen. Das hat er souveräner gemacht als die anderen Politiker unseres Landes in dieser Zeit, gerade als es losging. Fand ich gut. Aber
ja, also ich sag mal, Markus Söder wäre ein tolles Segelboot geworden.
Ja.
Der segelt nie gegen den Wind. Der weiß immer genau, woher der Wind weht und richtet den Kurs danach aus. Also als Segelboot wäre der gewissermaßen, ja, der wird bei Olympischen Spielen und so weiter immer Gold.
Dreier-Katamaran.
Man segelt, also da merkt man, da hast du auch nicht viel Ahnung vom Segeln. Ja, man segelt ja teilweise auch hart am Wind und dann besonders schnell, ne, wenn man knapp gegen Wind
richtet. Ja, aber hart am Wind segelt er auch sehr gerne. Also ich sag dir, ja, bei den Olympischen Segelwettkämpfen, Markus Söder, ja, würde alleine, ja, mehr Goldmedaillen holen als hier der, keine Ahnung, wie viele Leute da auf den Segelschiffen unterwegs sind. Ich gucke sehr selten auch bei Olympischen Spielen die Segelwettbewerbe. Die sind auch wirklich nicht sonderlich telegen als Sportart.
Parallele.
Als Metapher, ich glaube, es wäre ein sehr guter Todd Howard, ja, der Söder. Ich weiß, es bewegen wir uns ja knapp in sowas wie Spiele rein, was eigentlich im Off-Topic-Podcast nicht zu suchen habe. Aber das ist so, der könnte so eine Position füllen, ne? Einfach nur.
Na, den Todd, den finde ich ja, den kenne ich ja persönlich jetzt in Anführungszeichen, also ein paar Mal getroffen, Interviews und so mit dem geführt. Der Todd ist ein netter, lieber, zurückhaltender Mensch, der schon so auf den ersten Eindruck einen sehr, sehr sympathischen Eindruck macht.
Also, ja, weißt, tatsächlich?
Ja. Der Todd Howard in einem normalen, also in jedem Interview-Kontext, wo ich bislang Todd Howard hatte, war ein extrem angenehmer, zurückhaltender Gesprächspartner, sehr höflich in den ganzen Vorgesprächen, auch wirklich interessiert an. Warte mal, wir kennen uns doch, weil wir uns vor irgendwie 10 Jahren waren wir uns dann irgendwann mal über den Weg gelaufen, als ich mal bei Bethesda war. Und das wusste er noch, zumindest konnte er mich irgendwo einordnen. Warte mal, ich glaube, ich kenne dich, warst du mal irgendwie bei
gut
Bethesda
gebrieft
und so weiter. Der ist ein guter, ja, Mensch, glaube ich. Der musste wahrscheinlich ein bisschen Shit machen bei Bethesda, als er damals insbesondere das Fallout 76 irgendwie rumpromoten musste. Und er will ihn da ja auch nicht aus der Verantwortung komplett entlassen, aber das ist ein total netter Kerl.
Okay. Gut, ich zieh die Metapher zurück und I rest my case. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Was trinkt ihr denn?
Alkoholfreies Bier. Ich kann jetzt noch nicht Bier trinken.
Finne Radler.
Ah, Finne ist echt nicht schlecht, ne?
Ich hätte nicht fragen sollen.
Das ist ja auch so ein Hörerbier gewesen, das Finne, das hatte ich auch vor einer ganzen Weile noch. Mhm. Und das hat mir Freude bereitet. Da waren viele dieser Flaschen und Sorten, die ich da in dem Paket hatte, ganz wunderbar.
Nee, das ist ein gutes Stiftchen. Das ist vor allem halt einfach für so ein geschmeidiges Capybara-Nachmittagsbier, ne? Wo man so ein bisschen auch das Strandfeeling im Innern schon braucht. Dafür ist es genau richtig.
Fein, fein, fein.
Ja, apropos Strandfeeling, ja, Urlaubsfeeling, ja, frei sich fühlen. Erzähl doch mal, wie schrecklich die letzten Wochen waren.
Ja, genau. Ja, warum sind Sie so urlaubsbedürftig? Sie hatten doch gerade. Ja, genau. Also kommen wir zu den schrecklichen Erlebnissen im Hause Feschke. Ich bin ja eigentlich nämlich zurückgekommen von Besuch bei meiner Mutter zu Hause über Weihnachten und Silvester. Übrigens mit Feuerwerk. Tsching, tsching. Und aber nur sozialverträgliches Feuerwerk möchte ich hinzufügen. Oh Gott, hier wird wieder gerade gebohrt.
Mhm, das ist die Realität, die dir jetzt Bescheid sagen möchte, von wegen, hör auf zu lügen.
Da.
Ja, ich habe Fotos gesehen.
Ja, aber das war ja nicht laut, das war nur, ne, das war leuchtend.
Ich habe Fotos gesehen, ich dachte zuerst, das ist das Neujahrsfeuerwerk in Sydney, dann habe ich festgestellt, dass es bei dir war.
Ja, weil wir das aus Österreich über die Grenze geschafft haben und
geschmuggelt, ist, glaube ich, der korrekte Begriff dafür.
Da haben wir Vulkane gekauft und da stand was drauf, so mit 6 Meter Fontäne, und man ist eigentlich gewohnt, dass da übertrieben wird, aber hier muss man schon sagen, ich habe es jetzt nicht mehr nachgemessen, aber war schon respektabel.
So hältst du dich also an die Gesetze dieses Landes?
Die Gesetze, das war ein Verkaufsverbot und kein Feuerwerksverbot, ich war also 100% gesetzeskonform.
Letter of the law versus spirit of the law, Herr Peschke.
Recht haben und Recht bekommen sind auch zwei paar Dinge, heißt es ja immer, ne? Der kleine Mann, ja, wenn er mal hier die Schlupflöcher sucht, ja, dann kommt sofort der Stiefel der Obrigkeit.
Echt, ja, der kleine Mann, der, wie viele Euro waren es, die ihr einfach sinnlos in den Himmel geblasen habt?
Wer zählt schon?
Ja, der kleine Mann.
Ah. Ja, wir haben es mit Geldscheinen ja auch angezündet.
Dann. Ja, natürlich mit 100-Euro-Scheinen, anders macht es ja keinen Spaß.
Ja, aber kleinere habe ich auch gar nicht in der Brieftasche. Was soll ich denn sonst nehmen?
Echt? Die hast du ja für die Zigarren dabei.
Das Hartgeld für den Einkaufswagen brennt nicht. Ja, also ich kam wieder aus den heimischen Gefilden. dachte eigentlich, ich segle ganz entspannt hier den ersten Podcast-Aufzeichnungen in der Woche danach entgegen und dann am 4. Januar. Am 4. Januar abends, ich war am Kochen gerade, ich war am Schnibbeln von Gemüse und neben mir stand noch die Spülmaschine offen, frisch ausgeräumt und dann wollte meine Katze hochspringen auf diese Küchenanrichte. Und das ist natürlich so eine Antihaft-Schniggeldi-Schnupp-Beschichtung, darauf kann man sich nicht irgendwie festkrallen und sie hat sich da kalkuliert und ich höre nur neben mir so ne? Und dann ist sie runtergeploppt und das sowas passiert mal. Manchmal springen sie irgendwo hoch, die sehen ja beim Hochspringen manchmal auch nicht, was steht da zum Beispiel alles und dann stellen sie irgendwie entsetzt fest, oh Gott, da ist ja gar nicht so viel Platz, wie ich dachte, springen wieder runter und in dem Fall ist sie halt echt abgestürzt. Und das ist kaum einen Meter hoch, das Ding und sowas passiert halt ab und zu. Ich habe dem erst keine große Beachtung geschenkt, außer was machst du denn da? Und dann gucke ich aber rüber und die Katze hüpft auf drei Beinen davon. Und da habe ich sofort gedacht, oh shit. Weil erstens, wer Katze nicht Katzenbesitzer ist, Katzen sind die Sorte Tier, die halt wirklich jede Verletzung eigentlich verbergen. Das steckt tief in ihnen drin. Sie lassen sich eigentlich normalerweise nichts anmerken. Das ist bei normalen Krankheiten immer ganz besonders scheiße, weil die können sie halt besonders gut verbergen. Dann liegen sie irgendwo vielleicht ein bisschen mehr als üblich in der Ecke. Und das ist dann das Anzeichen, das du wahrnehmen musst, um festzustellen, mit der Katze stimmt was nicht. Und dass die halt sofort, aber auch noch vor allem ohne eine Sekunde dazwischen sofort rumgehumpelt ist, da habe ich mir sofort gedacht, so, das ist wahrscheinlich schon eher scheiße, was da gerade passiert ist. Ich vermute, dass die auf der offenen Spülmaschinentür auf der Kante gelandet ist. Ich habe dann nochmal hoffend gewartet. Es war auch spät am Abend, da ging jetzt eh nicht mehr so viel. Habe ich noch gedacht, vielleicht wird es ja bis morgen besser. Vielleicht ist es doch nur irgendwas gedehnt oder gezerrtes oder sowas. Und dann war es aber am nächsten Tag nicht besser. Also erstmal Tierärzte rumtelefoniert. Dann war ich bei unserer Haustierärztin, die kommt normalerweise vorbei, konnte sie nicht, musste ich vorbeifahren. Die hat sich das angeschaut, hat die Katze abgetastet, hat gesagt, so, sie glaubt, da könnte was gebrochen sein. Sie war sich aber noch nicht sicher, hat ihr erstmal eine Spritze gegen die Schmerzen gegeben und dann bin ich mit der nach Hause gefahren. Dann kam ich aber zu Hause an und die humpelte weiter genauso durch die Gegend wie vorher. Und dann habe ich mir eigentlich relativ schnell gedacht, okay, wenn das selbst mit Spritze immer noch so ist, I guess we're fucked then. Und dann habe ich halt mal geschaut, welche Tierärzte haben denn die Möglichkeit überhaupt zu röntgen. Hatte mir da vorher auch eine Liste schon geben lassen von meiner Haustierärztin, die das nicht kann. Und dann habe ich die halt angefangen abzutelefonieren und habe da Schwein gehabt, weil eine Tierarztpraxis, die hatte an dem Tag just, also an dem Mittwoch vor zwei Wochen, hatten die eine Abendsprechstunde. Und dann bin ich da noch hin, Katze geröntgt und tatsächlich in der linken Hinterpfote, wenn man sich das vorstellt, Katzen, das ist so ein bisschen wie bei der menschlichen Hand, ne, die laufen dann so auf diesen Zehen und die beiden mittleren, also Mittel- und Ringfinger, das ist gebrochen gewesen. Ja, und dann hieß es, okay, und was machen wir denn jetzt? Und die haben mir dann gesagt, ja, okay, wir können das entweder gipsen oder normalerweise, wenn sie jetzt in der Tierklinik wären, die würden halt sagen natürlich, das müssen wir ständen, glaube ich. Also, ne, da werden also quasi Metallplatten eingesetzt, die diesen Knochen stützen und die werden an den anderen existierenden Knochenrändern angebracht. Und dann verheilt das besser. Und dann war so meine Auswahl, also entweder jetzt Gips oder schnell operieren lassen. Und das war so, dass am nächsten Tag war ein Feiertag. Das war der Donnerstag, der 6. Januar, also Heilig Drei Könige, das ist hier in Bayern ein Feiertag. Und dann haben sie halt für mich auch schon mal bei den Kliniken angerufen und dann stellte sich halt raus, die einzigen OP-Termine, die noch frei sind, sind an diesem Feiertag, weil da natürlich Feiertagssätze zu bezahlen sind. Das heißt also, jede Operation, die sich ihren Termin aussuchen kann, vermeidet diesen Tag. Und das war aber auch deswegen dann der einzige, wo jetzt noch was frei gewesen ist, kurzfristig. Und das ist halt echt das ist so die erste Scheißsituation. Weil du denkst dir, boah, ey, Operation ist ja viel invasiver als einfach nur ein Gips. Tierärztin sagt dir aber so ein bisschen so, boah, ey, Gips, ne, bei Katzen generell scheiße. Kann halt auch passieren, dass das dann schlecht verheilt und dass das dann nie wieder gut wird. Das andere Ding ist das zuverlässigere, geht theoretisch auch viel schneller in der Heilung, ne, ist aber auch natürlich viel teurer. Und wie gesagt, ist halt, so eine Operation ist ja auch kein, also, ja, und dann habe ich halt so quasi mit der virtuellen Pistole auf der Brust habe ich mir dann gedacht, so, okay, wenn das die Empfehlung ist, sozusagen, also zu einer Empfehlung hat sich natürlich niemand durchringen können. Ne? Also Ärzte und Tierärzte scheinen alle so ähnlich drauf zu sein, dass sie dir immer nur sagen, also okay, schauen Sie mal, so sind sozusagen die Fakten. Aber ich wollte eigentlich nur wissen, sagen Sie mir, was ich machen soll. Und keine Sau sagt dir, was du machen sollst.
Ja, was hast du denn für Tierärzte? Also meine Tierärztin sagt mir, was ich machen soll. Immer.
Naja.
Ja, aber dann besorgt dir eine bessere Tierärztin oder einen besseren Tierarzt. Also ein guter Tier, also da wundere ich mich jetzt schon die ganze Zeit immer, wenn du das auch erzählst, ist halt, dass du immer mit so einem, das war ja schon mal irgendwie letztes Jahr oder so, glaube ich, wo er auch so dieses hatte, ja, wäre schon besser, wenn sie über Nacht in der Tierklinik bleibt, aber es ist ihre Entscheidung und so weiter. Und ich finde das halt, also gerade von einem Arzt erwartet man eigentlich, ja, natürlich ist es am Ende deine Entscheidung, auch als Patient, wenn wir in der Humanmedizin sind, aber von einem vernünftigen Tierarzt oder einer Tierärztin erwarte ich, dass die mir genau solche Sachen beantwortet. Und wenn die das nicht können, suchst du dir eine andere.
Ich habe jetzt 5 Stück durch.
Echt? Was ist denn das für eine Katastrophe in euren Bayern?
Das ist München, ja.
Ich frag mich nicht. Den einen habe ich jetzt abgeschossen, als er homöopathische Produkte verschrieben hat. Die davor, die einmal da gewesen ist, die kam an und sagte im Grunde genommen, ja, schauen wir mal, ich komme einfach morgen wieder. und so nach dem, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was es ist, aber ich komme einfach morgen mal wieder, dann gucken wir mal, vielleicht weiß ich dann mehr. Und lauter solche Geschichten. Und das war jetzt hier, also
die ist gut.
Da bin ich.
Für die bin ich.
Da bin ich jetzt ja eigentlich auch nur hingegangen, weil das waren halt welche, die waren verfügbar, konnten Röntgen. Und naja, ne? Auf jeden Fall, die wollten jetzt nicht sagen, machen Sie das. Sondern sie haben eigentlich sich sehr stark zurückgezogen und irgendwie sich wollten nicht Farbe bekennen, was sie denn jetzt tatsächlich empfehlen. Ich habe aber zwischen den Zeilen rausgelesen, eigentlich die Empfehlung wäre schon diese Operation. Da war der Vorbehalt immer so ein bisschen so, ja, Vorsicht, das ist sehr teuer.
Das ist wahrscheinlich die Strategie von dem Shit. Ja?
Wir würden schon gern maximal Geld für ihn haben, aber
ja, das ist ja nicht ihr Geld, das haben ja nicht die gemacht, die Operation.
Ja, die stecken doch alle im selben Boot. Da gibt's doch garantiert kleine hier Boni, ja, so zum Zuschachern. Das wird doch alles beim Oktoberfest in der Box besprochen.
Ja, wer weiß. Aber in dem Moment natürlich, ne, das ist der einzige Experte, den du in diesem Moment zur Verfügung hast. Und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gesagt, alles klar, egal, das klingt, als wäre es die beste Lösung für die Katze, auch wenn das natürlich die teuerste Lösung ist. Und dann haben wir das gemacht und dann sind wir tatsächlich ja am nächsten Tag gleich, also Donnerstag vor 2 Wochen ist er dann operiert worden. Ja, und dann, seitdem haben wir halt sozusagen jetzt vor allem noch so die Nachsorge an der Backe. Das heißt also, das arme Kätzchen rennt mit einem Stützverband rum und muss halt am Anfang, also alle 2-3 Tage, inzwischen sind wir bei 5 angekommen, zum Verbandswechsel und so weiter. Und jetzt habe ich ein neues Problem seit einer Woche, nämlich vor einer Woche wurden die Fäden gezogen und dann bis dahin lief sie mir fast zu viel rum auf dem kaputten Füßchen und dann kamen wir da zu Hause wieder an und seitdem humpelt sie wieder auf 3 Beinen durch die Gegend. Und bislang aus ungeklärter Ursache, sie hat so eine Druckstelle, so quasi so ein Dekubitus durch den Verband, den sie ja die ganze Zeit hat. Wo am Anfang so ein bisschen die Überlegung war, ist das etwas, was wehtut, wenn sie vernünftig laufen will? Das haben wir jetzt aber schon mehrfach versucht, diesen Verband anzupassen, ohne es die geringste Änderung gab, obwohl eigentlich auch ich den Eindruck habe, dass diese Wunde besser wird. Und jetzt habe ich echt schon wieder so ein bisschen einen Kloß im Hals, weil ich die Befürchtung habe, ob sie sich da nicht, doch jetzt am Ende hat sie sich noch ein Band gerissen oder sowas während dieser ganzen Geschichte, weil es ist ja immer verbunden damit, dass ich sie wieder in eine Transportbox stecken muss, um sie zu dem Tierarzt, zu diesen Verbandswechseln zu schiffen.
Wird denn ausgeschlossen, dass, das kann ja auch passieren, ich meine, so wie du es jetzt erzählt hast, die haben dir irgendwie so Schrauben oder sowas in das Ding reingesetzt, in das Gelenk bei der OP?
Nee, das wird nicht richtig geschraubt, das wird, glaube ich, so gepinnt, aber ja.
Oder gepinnt, also da sind jetzt ja fremd, also ich meine, theoretisch ist ja Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht hoch, aber du kannst ja auch einfach einer von denjenigen sein, bei denen es einfach statistisch passiert, dass bei der OP irgendwas schiefläuft. Haben die das Ding nochmal geröntgt, um zu gucken, ob da alles passt?
Nee, geröntgt haben sie es nicht nochmal, sie haben es aber abgetastet. Und da meinte sie also, sie fühlt überhaupt nichts, da ist auch nichts geschwollen oder ähnliches. Das ist eigentlich ausgeschlossen, dass es daran liegt. Das fühlt sich alles okay an. Und ansonsten mal gucken. Also jetzt diese Woche da kommt jetzt dieser Stützverband ab und dann wird auf einen leichteren, auf so einen Polsterverband gewechselt. Dann wird man auch noch mal sehen, was sich da so tut. Ich habe auch natürlich jetzt immer mal selber gefühlt und sowas und ich hatte nicht den Eindruck, dass da irgendwas ist, jetzt außerhalb des Verbandes, ne, oben an ihrem Bein. Als das losging, hatte ich sofort Angst, vielleicht ist der Verband zu eng. Sowas gibt es ja auch, gibt so Horrorgeschichten von Tierarztbehandlungen, wo das mit dem Verband gepfuscht wird und der ist dann zu eng und schnürt quasi dem Bein das Blut ab. Ne? Das war so mein erstes, was ich erstmal gecheckt habe, da war aber alles in Ordnung. Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also da sind alle momentan anscheinend so ein bisschen in der Abwarteposition, hoffen, dass es besser wird. Die Ärztin meint, eigentlich ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass sie sich jetzt irgendein Band reißen kann, weil ja das Bein durch diesen Verband fixiert ist. Das kann sich ja gar nicht jetzt so großartig in viel in irgendeine Richtung bewegen. Und es ist alles sehr mysteriös. Ist theoretisch vorstellbar, dass es einfach nur die Irritation ist durch diesen Verband, den sie die ganze Zeit am Bein hat und dadurch, dass das Bein jetzt auch schon so lange in dieser Position so einigermaßen fixiert ist. Andererseits ist sie die erste Woche eigentlich sehr gut gelaufen damit und es war wirklich, wir waren zum Verbandswechseln und Fädenziehen, kamen zu Hause zurück und zack, seitdem war das so. Von daher, naja. Ich sag mal, ja, ich hoffe, es ist irgendetwas aus der Kategorie, das lässt sich, das wird schon wieder von alleine, weil die große Befürchtung ist natürlich, dass das schon wieder etwas ist, wo dann wieder eine Operation fällig wäre, ne? Wenn das jetzt irgendein Ding ist, wo irgendein Kreuzband, was auch immer, wieder festgemacht werden muss.
Oh boy, Kreuzband, also ich drück die Daumen, natürlich, weiterhin, sowas wie Kreuzband oder so, das wäre halt echt eine... Ja, also so Worst-Case-Szenario so ungefähr. Ich meine, ich weiß es nicht bei Katzen, aber ich weiß es, weil Gypsy, mein alter, vor einigen Jahren verstorbener Hund, hat sich ja beide Kreuzbänder an den Hinterbeinen, also erst das linke, glaube ich, dann das rechte hinten drauf, gerissen. Und das ist halt echt, das ist halt null Spaß.
Ja, genau.
Und bei Katzen stelle ich mir das halt auch scheiße in der Hinsicht vor. Ich meine, es kann natürlich, also ich dachte jetzt bei der Erzählung auch irgendwie sowas wie Bänder und so weiter, weil es halt klingt wie ein die ganze Zeit nicht vernünftig belasten können nach irgendwie OP und dann halt vielleicht einmal zu viel oder so belastet und dann das Band, das die ganze Zeit jetzt ein paar Wochen nicht richtig beansprucht war und so. Katze ist ja auch nicht mehr die Jüngste, oder?
Nee, leider auch das nicht. Also deswegen natürlich sowieso, ich zerschmelze hier die ganze Zeit vor Besorgnis, was das Kätzchen angeht. Also überhaupt die ganze Zeit. Er hatte vorher Riesensorgen wegen der Operation überhaupt. Die hatten auch vorher gesagt so, oh, da ist ja ein Herzgeräusch. Und ich so, was heißt Herzgeräusch? Haben sie aber in der Klinik halt extra vorher nochmal so ein Checkup gemacht und da ist wohl alles in Ordnung und das, so ein Herzgeräusch kann halt entstehen, wenn da zum Beispiel so eine Herzkammer ein bisschen größer ist und solche Geschichten. Das ist also relativ harmlos offensichtlich, was sie da hat. Und hat das auch gut überstanden und ihr wurde da volle Narkosefähigkeit bescheinigt und so weiter und so fort. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass du als Besitzer trotzdem immer nervös da reingehst, gerade wenn das Tier schon ein bisschen älter ist. Und ja, auch sonst natürlich, ne? Die hatte am Anfang, hatte die ein Schmerzmittel, da liest du dir mal durch, was das an Nebenwirkungen haben kann und dann denkst du auch so, ach du Scheiße.
Wieso liest du dir sowas durch?
Ja, weil ich mir angucken muss, wenn Nebenwirkungen auftreten, wie sieht denn die Symptomatik aus, damit ich das erkennen kann?
Also ich habe noch nie bei einem Schmerzmittel für einen Hund auch nur ansatzweise die Tierärztin gefragt nach dem Beipackzettel.
Also ich mache das zumindest routinemäßig, um halt hinterher zu, wenn irgendwas, ne, wenn ich dann merke, so, oh, das könnte das sein, dass man dann halt auch rechtzeitig reagieren kann. Auf jeden Fall, das war, das mit den Schmerzmitteln war auch so ein Ding, da kam in der Klinik, ja.
Sorry, weil es interessiert mich einfach, gibt's denn da bei Katzen, also bei einem Hund wäre es jetzt klassischerweise so, dass halt solche Nebenwirkungen sind, wie halt, keine Ahnung, Durchfall, Müdigkeit, Schlappigkeit und so weiter. All das Zeug, was ich erwarte, nachdem man beim Tierarzt eine Spritze gekriegt hat. Gibt's denn da bei Katzen was Gefährlicheres?
Also eine seltene Nebenwirkung von dem Zeug wäre halt dann auch zum Beispiel sowas wie Magenblutung. Und dann guckst du halt mal ein bisschen genauer hin, wie die Häufchen aussehen, die Katze macht. Nur mal als Beispiel. Und sowas ist, ne? Auf jeden Fall, das Schmerzmittel in sie reinzukriegen, war auch so ein Ding. In der Klinik war das dann so ein Ding, so, ja, die mögen das in aller Regel auch, die schlecken das von der Spritze ab. Und dann also, ne, Spritze nicht im Sinne von wirklich mit Injektionsnadel, sondern einfach nur so die Plastikspritze, ne, ohne dass da eine Kanüle drauf wäre. Und dann ist die Idee so, jetzt muss das in die Katze reinkriegen. Und dann habe ich das der Katze hingehalten, Katze schnuppert einmal dran und du merkst sofort, Katze denkt nicht, dass das lecker ist. Katze wird das nicht bereitwillig von der Spritze abschlecken. Und dann habe ich erst gedacht, okay, ich mische ihr das ins Essen. Und dann habe ich ihr das ins Essen gemischt und dann hat sie die Hälfte gefressen und hat aufgehört. Und ich so, fuck. okay, und ich weiß nicht mal, wie viel Prozent von dem Scheiß jetzt in ihr drin ist. Das ist keine gute Methode. Und dann haben wir die Methode Schnapspraline entwickelt. Es gibt etwas, das nennt sich Trojaner. Das ist so eine wachsartige Masse aus Futtermittel. Die benutzt du normalerweise, um Tabletten in Tiere reinzukriegen. Das funktioniert bei ihr super. Sie liebt alles, was so Trockenfutter, Leckerlis und so ein Scheiß angeht. Und dann habe ich halt daraus immer quasi um diesen Spritzenaufsatz herum habe ich diese Kugel geformt und habe dann das Zeug da rein initiiert, einfach wie in so eine Schnapspraline, und habe mir das auf die Art untergejubelt. Und das hat tatsächlich dann auch relativ gut funktioniert, zum Glück. Wobei da auch, dann fing es auch einmal zwischendrin an, dass sie dann das so zwischendrin halb aufgegessen, nochmal ausgespuckt hat, und dann hat sie es weitergegessen, und es ist halt, wir reden da über wirklich vielleicht einen Milliliter oder sowas, was da eine Dosis von dem Zeug ausmacht. Und dann denkst du auch so, wie viel ist jetzt auf dem Boden geblieben? Oh, ich weiß es auch nicht, aber naja. Das war auch ein, und dann haben sie mir in der Klinik, und dann haben sie gesagt, ja, passen Sie auf, das können Sie bei Katzen auch so machen. Da gibt's diesen C-Griff, dann nehmen Sie das so über den Kopf der Katze von hinten, und dann ziehen Sie hinten die Lefzen hoch, und dann können Sie das da hinten, sehen Sie, da ist eine Lücke zwischen den Backenzähnen, dann können Sie die Spritze reintun, und dann spritzen Sie das einfach rein. Und das haben die in der Klinik halt demonstriert, und die Katze saß da in kompletter Schreckstarre und hat alles über sich ergehen lassen. Aber sobald du nach Hause kommst und denkst, oh Katze, jetzt zieh ich dir mal hinten die Lefzen hoch, und du hältst schön still, während ich hier die Spritze, und die Katze, sobald du auch nur anfängst, das zu machen, sitzt die Katze da und sagt so, what the fuck, was glaubst du, tust du da gerade? Ich bin hier raus. Ah, das ist alles so, die alle sitzen da und sagen, das ist doch total einfach. Und du denkst so, nein, das ist nicht total einfach, das ist total schlimm.
Du bist halt schwach, André. In dieser, ja, das Hierarchie bin ich. In der Wohnung bist du halt die Beta-Katze.
Ach, wenn das mal reicht. Omega. Also, bei dem Kätzchen ist echt so, wir haben ja so eine Katzen, also wir nennen es die Meatscam, ne? So eine Petcam haben wir halt gekauft. Das ist eigentlich für einen Urlaub, damit man mal.
Oh ja, ihr habt, oh mein Gott, die Katzenverwertungsindustrie ist stolz auf solche Kunden, ja. Die Industrie, Handschlag zwischen Zubehör, Futter und Tierärzten. Ja, die dank der Städten, die haben ein Bild von euch auf dem Nachttisch.
Nee, die hatten wir schon vorher. Die hatten wir schon vorher für Urlaube, aber auf jeden Fall, die ist jetzt quasi, das ist jetzt meine Dauereinrichtung. Das ist so, jetzt, ich kann jetzt nach rechts gucken, und dann sehe ich hier das Live-Bild von dem Kätzchen, das da drüben schläft. Das ist Balsam, sage ich dir.
Meine Damen und Herren, das Geräusch, was Sie im Hintergrund auf Andres Tonspur hören, ist nicht das Bohren, wie man es zuerst annehmen könnte, sondern es sind die Rotorgeräusche seines Helikopters.
Ja, gell.
Aber auch schon immer so. Apropos Investitionen in die Haustiere, die sich nicht so gelohnt haben. Du hast ja damals erzählt, Jochen, auch schon, ich glaube, in einem Off-Topic-Podcast, wie du dieses Riesenhundebett Wolke gekauft hast für Scout damals.
Was? Nein, Wolke hieß es nicht. Das hieß, wie hieß es doch gleich?
Hieß es nicht Wolke?
Nein, das hieß nicht Wolke, das hieß anders. Ist auch egal.
Also Hunde, mega riesen Hundebett, ja. Modell Flitterwochen, ja.
Ja, so einen riesigen weißen Donut. So ein bisschen, es hat so rund, es hat so ein bisschen so eine, sieht so ein bisschen aus wie ein Donut. In weich und weiß und sehr flauschig. Das habe ich damals für Scout gekauft. Und Scout ist so ein bisschen um dieses Ding rumgelaufen, hat mal dran geschnüffelt, hat so mit einer Pfote probiert, und das ist halt so Hundebett, das gibt halt ein bisschen nach, und Scout sofort so ein, da gehe ich doch nicht drauf. Weiß nicht, was du da gekauft hast, das ist gruselig, ja. Und ich leg mich doch da garantiert nicht drauf. Ich doch nicht. Scheiß Ding hat 80 Euro gekostet.
Ja, ist da noch was passiert? Du hast ja noch einen neuen Hund geholt, einer, der das vielleicht nicht wusste, dass es 80 Euro gekostet hat, und den da auch nicht so fertig gemacht hast in dem verzweifelten Versuch, ihn da drauf zu tun, oder ist das Hundebett längst weg?
Ich würde jetzt ein Foto machen, aber das Handy liegt komischerweise. Bleib mal ganz kurz dran. Ja, ich muss dich kurz weglegen. Ja? So, Moment.
Jetzt kommen gleich wieder, ne? Fotos. Liebe Freunde an den Geräten, die Sie nicht sehen können.
Die sind auch für Podcasts essentiell. Ja, also so ein Foto macht jeden Podcast lebhafter.
Also wenn es uns dann gleich zeigt, ich hoffe, er vermag das überhaupt, uns das dann auch im Skype-Chat zu schicken. Aber ich denke schon, der ist ja nicht alt geboren wie ich. Und dann werden wir das natürlich ausdrucksstark beschreiben.
Er muss jetzt noch den Instagram-Filter auswählen, den er benutzt. Die ersten 5 Fotos verwirft er, weil sie nicht cool genug sind.
Aber er wird sie niemals löschen von seinem Handy.
So, hier, so.
Nee, das Gute geht auch erstmal auf den Instagram-Account des Hundes.
hey, hier, jetzt, ich bin wieder da, ja, Teflon, ja, es reicht. So, Flocke hieß das Hundebett übrigens. Flocke. So, und jetzt teile ich übrigens live sozusagen, was hier nebenbei passiert ist. Ja, man könnte in die Bilddetails reingucken, ja, dass das hier wirklich sofort war. Das ist aus Hundebett Flocke geworden, was ich euch jetzt schicke, sobald ich euch hier irgendwie im Handy gefunden habe. Wo seid ihr denn?
Ja. Ist es nur noch in Flocken?
So. Hast du es in Streifen geschnitten als Scheuerhader?
Genau, hast du gerade. Ah ja, also ist doch. Das ist doch perfekt. Ist doch perfekt.
Das ist das Hundebett Flocke.
Oh, meine Damen und Herren, wir sehen hier vor uns das Hundebett Flocke. Das ist, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein Frotte-Divan. Und da liegt tatsächlich der gute Recon, der neue kleine Hund, liegt da in der Mitte. Er verschwindet eigentlich vollkommen in dem Ding. Wahrscheinlich kann er sich darin mindestens 3 Tage auch unbemerkt verstecken.
Ich denke auch, der braucht mindestens 15 Sekunden da, um von der Mittelposition, wenn das Ding ausreichend weich ist, sich an den Schwimmbeckenrand vorzuarbeiten.
Er findet es auf jeden Fall total cool. Ja, das war halt einfach so ein ich habe nicht das Falsche gekauft, ich habe es nur zu früh gekauft. Ja, das ist alles, das war der einzige Fehler, kann man das ja nicht wirklich nennen. Nee, es war wirklich ganz witzig, weil ich so vor, ich hatte das Ding immer noch im alten Haus rumstehen, auf dem Dachboden, weil Scout halt wirklich ums Verrecken nicht sich drauf getraut hat und das halt einfach nur völlig sinnlos bei mir im alten Wohnzimmer rumstand und halt echt viel Platz weggenommen hat. Und jetzt habe ich gedacht, weißt du was, das lädst du jetzt mal schnell ins Auto, wenn du nochmal da bist, um so letztes Zeug zu holen und probierst es einfach aus und ansonsten kommt das kaum benutzt irgendwie bei eBay Kleinanzeigen, holst du vielleicht noch irgendwie die Hälfte oder 2/3 von dem Geld wieder rein. Stellst hier hin ins neue große Arbeitszimmer und wer liegt innerhalb von keinen 20 Sekunden drauf und lässt sich's gut gehen? Recon. Der findet das Ding total super. Also jedes Mal, wenn ich hier Podcasts aufnehme, was ich gerade machen muss seit ungefähr einer Woche, wenn wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, ist, die beiden so ein bisschen zu trennen, wenn ich mich gerade nicht komplett um sie kümmern und auf sie konzentrieren kann, weil Scout gerade läufig ist und Recon ein kleiner Stelzbock geworden ist. Und dann kann es zu Krach führen. Deswegen habe ich Scout jetzt im Schlafzimmer, während ich Podcast-Aufnahmen mache, wo die auch in quasi ein bisschen Ruhe jetzt gerade vor Recon hat. Und Recon schläft ausschließlich auf diesem Ding. War ein perfekter Kauf, ja. Halt einfach ein Jahr zu früh.
Ja, perfekt. Das ist ja alles schön, dass ich nachgefragt habe, dass wir jetzt auch gleich ein Aufmacherbild, ein Vorschaubild für diesen Podcast haben und dass diese Geschichte, diese ja eigentlich dramatische und traurige Geschichte, dann doch noch ein positives Ende genommen hat. So ein bisschen wie die Lebensgeschichte von Herrn Merz.
Also ob das noch, ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Ende nimmt, weder für Herrn Merz noch für uns.
Ich nehme daraus mit, dass du Friedrich Merz im Wohnzimmer stehen hast.
Ich weiß nicht.
Und dein Hund liegt drauf.
Wenn ich eines Tages ins Wohnzimmer komme und Friedrich Merz liegt auf Hundebett Flocke, dann geht's aber dann.
Du kannst doch einfach deine Hunde neu benennen. Das dauert ein paar Wochen, dann haben sie das drauf und dann nennst du sie Merz und Söder und dann passt das viel besser zur aktuellen Stimmung zwischen den beiden.
Oh, der Söder hat mich schon wieder ins Wohnzimmer gekackt.
Jetzt hör auf, den Söder zu ficken.
Ja. Oh, der Merz hat schon wieder den Söder gebumst auf der Couch. Ja, das ist nicht ganz scheiße, ja, aber ich möchte tatsächlich nicht den Rest meines Lebens rumlaufen und Merz und Söder brüllen. Nein, geil. Nein, nicht mal die CDU möchte das, wenn sie ehrlich ist. Ach ja. Ja, ja, ich hatte ja auch hier so einen das hat ja wunderschön gepasst. André und ich haben wollten einen Sonntagspodcast aufnehmen, den wir dann demnächst nochmal neu aufnehmen müssen. Wann war das, André? Vor einer Woche ungefähr.
Ja, es war fast auf den Stichtag genau eine Woche nach der Operation meiner Katze.
Genau, und dann hatte ich damals schon, da war sie noch nicht läufig, aber ich glaube, aus irgendeinem Grund hatte ich Scout auch im Schlafzimmer und nur Recon war hier unten und lag im Hundebett Flocke. Und ich sitze da und nehme meinen Podcast mit André auf und so nach irgendwie 35 Minuten und ich gucke halt immer mal wieder zum Hund, liegt er noch da, oh, ist der süß und so weiter. Die ganze Zeit völlig problemlos, ich habe nichts gehört, es ist nichts passiert. Das nächste Mal, wo ich hingucke, zumindest nicht für mich in irgendeiner Form wahrnehmbar, hüpft Recon nur noch auf 3 Beinen und belastet halt das rechte Vorderbein einfach überhaupt nicht mehr. Und ich habe mir das so 10 Sekunden angeguckt und habe ich zu André gesagt, pass mal auf, wir müssen hier jetzt mal kurz Cut machen, irgendwas stimmt hier nicht. Der zeigt hier deutliche Lähmungserscheinungen in einer Pfote. Und wie gesagt, ich habe nichts gehört. Hier ist auch nichts. Gout war auch gar nicht da, sodass die irgendwie untereinander gebalgt haben können. Und es ist sonst irgendwas passiert. Hab's mir noch mal ein bisschen angeguckt und ihn dann so ein bisschen zu mir gerufen. Und der kam halt wirklich ist nur noch auf drei Beinen gelaufen. Habe ich gedacht, jetzt muss der Hund eingepackt werden und wir fahren sofort zu meiner Tierärztin. Da haben André und ich noch so ein bisschen gesagt, ja, das wäre jetzt sowas von weird, wenn der jetzt halt, weißt du, auf den Tag genau, eine Woche nachdem sich Andres Katze irgendwie die Pfote bricht, holt sich mein Hund was an der Pfote oder am Bein und auch noch aus so nichts, also ich weiß bis heute nicht, was es war.
Ja, wir hatten schon gesagt, ist es das Karma? Wir haben am Anfang der Folge gesagt, 2022 kann ja noch besser werden.
Ja, das passiert mir nicht nochmal.
Nee. Ja. Zukunft behaupten wir immer, also das Jahr wird scheiße, das wird richtig scheiße.
Ja, also das passiert mir auch nicht mehr. Ja, ich habe sogar noch, glaube ich, in einem Podcast irgendwann letztes Jahr oder so in irgendeiner An- oder Abmoderation habe ich gesagt, nee, ich sag jetzt lieber nicht, 2022 kann nur besser werden. Dann bin ich doch in die Falle getappt in diesem Podcast und bäm, humpelt mein Hund. Ja, dann habe ich den eingepackt. Bin ins Auto gepackt, bin zur Tierärztin gefahren, hab da schon lang gerufen, hab da Gott sei Dank eine sehr gute Tierärztin in der Hinsicht, die gesagt hat, ja, packen Sie ein, kommen sofort vorbei, gucken wir. War dann halt dort und Tierärztin auch gleich, ui, das sieht so deutliche Lähmungserscheinungen, weil sie sich da mal kurz angucken wollte, aber der kam ja schon auf drei Beinen sozusagen in das Behandlungszimmer, hat auch null belastet das eine Bein und sie hat dann so ein bisschen abgetastet und geguckt und hat gesagt, ja, so eine ziemlich deutliche Schwellung, so knapp über der Pfote am Gelenk und wollte halt wissen, was passiert ist. Und ich so, ich weiß es nicht. Also ich war zu Hause, saß am PC, ich habe nichts gehört. Ich habe nichts mitgekriegt, dass er irgendwie Quatsch gemacht hat. Wirklich in der einen Minute lag er in seinem Hundebett und in der nächsten Minute humpelte. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Und sie dann, naja, okay. Und dann war es halt so ein Fall. Deswegen habe ich vorher auch gefragt, weil meine Tierärztin in der Hinsicht eigentlich ziemlich entschlussfreudig ist. Sie hat dann gesagt, hat noch gefragt, haben Sie zufällig eine Biene oder eine Wespe gesehen, auch wenn es überhaupt nicht die Jahreszeit dafür ist, so theoretisch kann das sein, weil was gut sein könnte, ist, dass das halt eine allergische Reaktion auf irgendeinen Stich oder so ist. Und ich so, kann theoretisch sein hier, der Raum ist echt groß, kann theoretisch sein, dass hier irgendeine Biene oder eine Wespe noch eine Überlebende irgendwie rumschwirrt und ich die einfach gar nicht mitgekriegt habe, wie jetzt in einem kleineren Raum. Ich war mit den Hunden draußen, aber schon Stunden vorher. So dass es wahrscheinlich oder eher ungewöhnlich dann wäre, wenn der, keine Ahnung, jetzt auf irgendeiner Wiese von einer Grasmilbe oder so gebissen wird, da kann sowas entstehen, aber das geht normalerweise schneller und nicht erst nach ein paar Stunden fängt dann irgendwie das große Humpeln an. Dann hat sie gesagt, naja, ich gebe ihm jetzt ein Schmerzmittel und ich gebe was zum Abschwellen und ich glaube, sie hat ihm auch noch so prophylaktisch ein Antiallergikum gegeben, falls es das gewesen sein ist und hat gesagt, jetzt warten wir bis morgen Vormittag und wenn es bis morgen Vormittag nicht besser ist, röntgen wir, ob was gebrochen ist. Und am nächsten Vormittag hat er schon angefangen, das Bein wieder relativ ordentlich zu belasten. Und dann habe ich den Nachsorgetermin sozusagen abgesagt, weil ich glaube, es war ein Freitag. Und ich habe gesagt, pass mal auf. Also ich glaube, jetzt, er hüpft schon wieder fast wie ein junger Gott hier durch die Wohnung. Ich gehe jetzt heute aber trotzdem mal nicht mit ihm weg, damit das nicht zu sehr irgendwie belastet und draußen irgendwie rumrennt. Aber ich glaube, es bringt gar nichts, jetzt irgendwie zum Gucken zu kommen. Es wird deutlich besser. Ich behalte es übers Wochenende im Auge. Und wenn es sich wieder verschlechtert oder so, komme ich am Montag und dann röntgen wir. Und dann war es zwei Tage später, als wäre nichts gewesen. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle das gewesen ist. Und der Kerl ist ein Terrier. Und der Kerl ist überhaupt nicht wehleidig, weil Terrier sind sehr vergleichbar mit dem, was du vorher von Katzen geschildert hast. Das weiß ich ja auch noch von Gypsy. Die pinsen nicht. Die machen, also wenn ein Terrier humpelt, dann hat er was. Und ich habe keine Ahnung, was der gehabt haben könnte, und es war wirklich eine deutlich sichtbare Schwellung, was der gehabt haben könnte, was bei einem Terrier dafür sorgt, dass er überhaupt nicht auftritt und 12 Stunden später beinahe, als wäre nichts gewesen, durch den Garten hüpfen will. No clue.
Ein Schuss vor den Bug vom Universum.
Ja, sie haben ja auf jeden Fall ins Gedächtnis zurückgerufen, dass hier dringend noch die Hunde-OP-Versicherung, ich mag keine Krankenversicherungen für Hunde, aber ich mag OP-Versicherungen, und dass ich die jetzt dringend dazu buchen sollte, also zu Scouts Tarif.
Ja, ich kann das bestätigen. Das ist nicht günstig, gerade wenn man am Feiertag operieren muss.
Ja, ich habe halt meine Lektion damals bei Gypsy gelernt. Die hatte erst 12 Jahre ihres Lebens gar nichts und dann kamen halt 2 Kreuzbandrisse und sie musste sterilisiert werden, also kastriert werden, wegen Tumoren und den ganzen Krebs, Bauchspeicheldrüse und so weiter und so fort. Und da kam halt innerhalb von, keine Ahnung, 18 Monaten kam halt ein Kleinwagen zusammen. Und zwar ein neuer. Ja, weil dann ist ja, hier ja, paar tausend Euro für Kreuzbandriss A, da paar tausend Euro für Kreuzbandriss B, da paar tausend Euro für die komplette Kassation. Dann natürlich immer mit Nachsorge und diesem ganzen Spaß. Das sind ja sofort vierstellige Beträge und zwar nicht mit einer Eins davor. Und dann habe ich gedacht, wenn ich wieder einen Hund habe, geht der von Anfang an in eine OP-Versicherung, damit ich zumindest auf der Seite abgesichert bin oder zumindest halt weiß, ich muss, weil das kann einem halt passieren, mir ist es halt passiert, dass ich innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum sehr, sehr viel Geld in diesen Hund stecken musste, was die Gesundheitskosten angeht und ich mich halt nicht drauf verlassen kann, ich meine, du übernimmst ja eine Verantwortung mit so einem Tier, ich mich ja nicht drauf verlassen kann, dass in 5 Jahren, in 3 Jahren und so weiter ich immer dieses Geld habe. Es kann ja sein, dass es mit dem Podcast ein Bach runtergeht, ich mich mit André verstreife, was weiß ich, es sind ja viele Optionen, die du halt einfach im Hinterkopf haben solltest, wenn du dich dafür entscheidest, die Verantwortung für so ein Tier zu übernehmen. Und dann gehört halt auch dazu, dass ich jederzeit die medizinisch notwendigen Behandlungen machen kann. Und das kann ich halt nur garantieren, wenn ich mir da an der Stelle vielleicht noch eine Versicherung dazu nehme.
Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, ne, also jetzt hier, das sind ja Hauskatzen bei mir, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich was tun oder auch insbesondere was Infektionen, ist ja nochmal deutlich niedriger als zum Beispiel bei freilaufenden Katzen. Und man, je nachdem, das Problem ist natürlich, die Versicherungen sind meistens nur günstig, wenn du sie abschließt, während das Tier noch relativ jung ist und dann laufen die natürlich auch viele Jahre, aber das ist schon ganz ordentlich, ne? Also das hier, wenn das fertig ist und das ja auch nur unter der Voraussetzung, dass es dann jetzt damit wirklich abgeschlossen ist und wir jetzt hier nicht noch irgendeine Folgeverletzung behandeln müssen, das werden schon so 3000 Euro sein, die das alles am Schluss gekostet hat.
Oh boy.
Das ist schon ordentlich. Ja. Und vor allem, aber das Schlimmste ist ehrlich gesagt der Stress an der ganzen Geschichte, weil ich mir so viele Sorgen immer gemacht habe und mache jetzt natürlich halt, ne, dass es doch nicht vorbei ist für sie, sondern dass da noch eine weitere Verletzung ist. Und am Anfang, also gerade diese Operation, boah ey, da habe ich gelitten. Das ist echt schlimm. Also das Kätzchen ist sowieso ihr mein Augenstern. Das ist, da bin ich der Helikopter hoch zwei. Und dann, die können dir halt 100-mal sagen, dass das schon alles klar geht und so, und dass die fit genug ist und so weiter. Aber die ist jetzt 10, 11 Jahre alt. Es kann immer mal was passieren bei so Narkosen und solchen Geschichten. Boah, ey, da will ich aber auch, also die Stunden, bis dann endlich der Anruf kommt, dass alles gut gelaufen ist oder sowas, da finde ich, gehst du auch auf dem Zahnfleisch. Das ist echt schlimm.
Kenne ich woher. Wobei ich, also bei den Hunden bin ich da anscheinend ein bisschen entspannter als du bei den Katzen, aber so, ja klar, so ein bisschen, weißt du, so Restrisiko und so weiter, aber da habe ich, glaube ich, das Glück, das Ganze nicht ganz so extrem mitmachen zu müssen, aber so das Grundgefühl kennt man natürlich schon.
Es ist halt, weißt du, meine andere Katze, die ist halt erstens jünger und die ist halt robust. Und Corvin, das verletzte Kätzchen, die ist ja, das ist die, haben wir damals aus dem Tierheim geholt, ne? Und die hatte ja offensichtlich ein ziemlich beschissenes erstes Lebensjahr. Also die wurde ja ausgesetzt, weil sie Junge gekriegt hat. Und die haben sie irgendwann aufgegabelt anscheinend, also mit ihren frisch geworfenen Kindern und mit angesenktem Fell, als hätte jemand versucht, die da irgendwie anzuzünden oder sonst irgendwas. Und dann haben wir die aus dem Tierheim geholt. Und die ist ja, weil sie so früh, die war noch super jung, so früh Kinder gekriegt hat. Da bleiben Katzen wohl häufiger klein, weil wenn so eine Schwangerschaft in extrem jungen Jahren, die da wohl offensichtlich so ein bisschen auszehrt und die dann nicht, manchmal nicht so groß werden. Und die ist halt, und die frisst wie ein Spätzchen und die ist jetzt schon 10, 11 Jahre alt und die ist halt einfach so ein zierliches, sanftes, kleines Ding. Und da habe ich halt echt einfach, weiß auch nicht, die wirkt halt einfach immer so zerbrechlich, obwohl sie halt trotzdem, ist halt eine Katze, die ist halt trotzdem so ein tougher Motherfucker. Und die setzt sich in der Bude auch ordentlich durch gegen Terra, die an sich 50% oder so an Körpergröße hat und 70% mehr Gewicht, aber die ist halt quasi so ein reines Hauskätzchen, die nie sich auf der Straße durchschlagen musste. Und das sind die Verhältnisse geklärt, aber ach, ich weiß auch nicht, ey. Ich habe da immer Angst, die wirkt immer sehr zerbrechlich einfach.
Ja, wie gesagt, kenne ich. Wäre jetzt bei Scout, die ist natürlich viel größer und so weiter, aber wäre auch eher der Hund, bei dem ich mir, weil die viel, viel sensibler ist als alle Hunde, die ich vorher hatte und jetzt auch wesentlich sensibler und wesentlich weniger robust und viel ängstlicher und so weiter als Recon. Das ist einfach von ihrem ganzen Wesen her und weil bei der vielleicht auch die ersten 3 Monate, wo ich sie nicht hatte, ein bisschen Shit irgendwie passiert ist, ob jetzt in Rumänien oder schon hier, was sich dann so im Laufe der Jahre einfach bei so einer gewissen Grundunsicherheit rausdefiniert. Und dann ist es halt auch schon so eine Sache, wenn du halt weißt, dass das Tier hat zum Beispiel irgendwie beim Tierarzt vielleicht nicht Todesangst, wenn du es dort allein lässt, aber es fürchtet sich halt schon wahnwitzig und man sich so ein bisschen empathisch in so ein Lebewesen reinvollzieht, das A, nicht versteht, was da mit einem passiert und B, dann noch die Bezugsperson, deren Job es eigentlich ist, sozusagen zu beruhigen und zu sagen, hey, wird alles wieder cool und Schutz zu bieten und so. Und die sind dann auch plötzlich nicht da. Und das sind halt immer so die Sachen, wo ich mir dann halt immer denke, das ist, oder denken werde, weil Gott sei Dank war ja noch überhaupt nichts in der Hinsicht mit Scout, aber wenn das dann irgendwann passieren werde, das werden halt die Sachen sein, bei denen man dann schon so denkt, sondern das ist halt nicht die Sorte Charakter von Tier, wie es ja auch bei Menschen unterschiedlich gibt, die das einfach so eine Runde wegstecken. Ja, es gibt ja auch bei Menschen so unterschiedliche Sachen. Also, weißt du, ich war jetzt, glaube ich, auch als Kind oder so nicht derjenige, der immer irgendwie die Eltern beim Arzt gebraucht hat und Co. Und dann werde ich halt, wenn ich halt operiert werde und so weiter, werde ich halt operiert. Man muss mir Mama nicht das Händchen halten, wenn ich in den OP reingefahren werde und solche Geschichten. Und dann gibt es ja ganz andere Charaktere, die da vielleicht ein bisschen in solchen Situationen, das kann man ja auch nicht abstrahieren auf irgendwie jetzt alle Lebenslagen, aber in solchen Situationen dann halt vielleicht eher so ein bisschen nähebedürftiger sind. Und wenn man halt so ein Tier hat oder ein Kind oder einen Menschen und so weiter, dann fällt es natürlich viel schwerer. Deswegen kann ich das bei der Katze auch völlig nachvollziehen, dass es gerade halt bei dem verletzlichen Kätzchen halt noch mal mehr Sorgen macht.
Ich meine, die hatte halt, ne, die war ja letztes Jahr wegen ihrer Magenprobleme kurz in der Klinik auch so, dass du halt denkst, oh Gott, ist eh schon so ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich vielleicht und Und ja, da kommt halt echt einfach viel Zeug zusammen. Und weißt du, auch das, was du beschreibst, das ist immer so schrecklich, weil, weißt du, du denkst dir immer so, Gott, nein, sie denkt, ich bin der Judas, ja. Jedes Mal, weißt du, so, du sollst mich doch beschützen. Wieso schleppst du mich immer zu diesen Menschen, die grob mit mir umgehen und schlimme Dinge tun? Wieso bringst du mich irgendwo hin und auf einmal komme ich zu mir und hab so ein Ding am Bein? What the fuck machst du mit mir?
Yeah, what the fuck is wrong with you?
Was habe ich dir denn getan?
Oh, da hatte ich gestern den schlimmsten Moment, den ich bislang mit Scout hatte, in der Hinsicht, weil ich hatte es schon erzählt, die ist gerade läufig und das führt zu gewissen, ich will nicht sagen Konflikten, die verstehen sich immer noch super, die beiden, aber es führt halt dazu, die ist jetzt auch, ist jetzt so ungefähr, naja, wie lange ist es jetzt her, also ich würde schätzen, die ist seit dem 16. rumläufig, also so 9 Tage. Die kommt jetzt halt gerade in die Phase, also bei Hunden ist es so, oder Hündinnen, wer sich damit nicht auskennt, ist es so, dass die so in der Regel im Pi mal Daumen so 2 Wochen läufig sind, also menstruieren und dann tröpfeln da ein bisschen Blut raus. Bei Scout hält sich das noch in sehr überschaubaren Grenzen, weswegen ich keinerlei Grund sehe, sie kastrieren zu lassen, weil da wird ja auch bei Hündinnen mittlerweile die ganze Gebärmutter raus entfernt und ich lasse kein funktionierendes Organ aus einem Hundekörper nehmen, nur damit ich nicht ab und zu mal einen Boden aufwischen muss. Das finde ich affig und offen gestanden Tierquälerei. Und die blutet jetzt halt ein bisschen rum und so nach 2 Wochen kommen die in die sogenannten Stehtage und dann hört in der Regel das Bluten auf und das sind dann ganz wenige Tage, in denen die halt empfängnisbereit sind und in denen die auch andere Hunde an sich dran lassen und je näher die diesen Stehtagen kommt, desto unwiderstehlicher riecht der Hund auf eine sexuelle Weise für Rüden oder die Hündin halt für männliche Hunde und man merkt, wir kommen langsam in Richtung dieser Stehtage, weil es mittlerweile echt ein Problem ist. Recon, also den neuen Hund, der ist jetzt knapp über ein Jahr, ist kastriert. Ich habe mir das unter kastrierten Hunden auch nicht so schlimm vorgestellt, wie es jetzt bei Recon ist, aber der ist halt auch noch sehr jung, das ist ja quasi in dem Hundealter eines hormongesteuerten 13-Jährigen und der will halt mittlerweile quasi nur noch Scout besteigen. Und das kann schon ein bisschen anstrengend jetzt gerade sein. Das wird jetzt in der Woche oder so, in spätestens 10 Tagen ist dann auch wieder für die nächsten 7, 8 Monate Ruhe. So lange halte ich jetzt auch noch durch. Aber gerade in den letzten Tagen wird's halt langsam echt extrem anstrengend, weil Scout andererseits auch nicht der Typ Hund, ich habe es ja gerade skizziert, ist, der sofort sagt einen, du hörst jetzt sofort mit dem Scheiß auf, sondern die ihn dann erstmal ein bisschen gewähren lässt, was ihm dann wiederum sozusagen Motivation gibt und er denkt, das ist doch irgendwie gerade alles okay, was ich hier mache und dann kommt die Ansage von Scout, ein bisschen zu spät und dann, weißt du, dann schaukelt sich halt so ein bisschen was hoch. Und jetzt war es gestern so, waren wir im Garten draußen und da spielen und balgen und so weiter machen die sowieso gerne. Dann wurde es mir wieder ein bisschen matsch, weil dann fing wieder das Besteigen sozusagen oder den Versuch des Besteigens, so weit wie das so ein kleiner Hund bei so einem großen irgendwie körperlich hinkriegt, fing das halt wieder an. Und dann hat Scout ihn so ein bisschen gejagt, also dann wurde es mir halt zu wild, weil du jetzt gemerkt hast, okay, jetzt Mikon wieder was gemacht, was Scout kacke findet. Scout sagt ihm jetzt Bescheid, aber halt mit so einem typischen Hüteverhalten, ich jag dich jetzt und schnapp's dir so, nicht wirklich aggressiv oder so, sondern ich schnapp's dir so hinten ein bisschen in die Flanke rein und will halt dieses Spiel unterbrechen, indem ich halt einfach körperlich das Ganze blockiere, was meistens am effektivsten ist, um sie rauszukriegen und will mich halt sozusagen Scout in den Weg stellen, damit die erstmal abbremsen muss und aus diesem Verhalten rauskommt. Schätze das ein bisschen falsch ein und Scout macht auch im letzten Moment noch so einen Schlenker und sie rennt mir halt voll ins Knie rein, so mit der Seite. Und bei mir hat's nicht sonderlich wehgetan, weil sie mich halt wirklich da am Knochen an einer guten Stelle erwischt hat. Aber die jault und kreischt richtig gehend auf. Also es hat sie wahrscheinlich das meiste davon war Schreck und guckt mich mit so einem völlig vorwurfsvollen, enttäuschten Gesichtsausdruck an. Und ja, ich vermenschel da jetzt gerade was rein, aber das habe ich bei ihr halt einfach noch nie gesehen. Dieses: Warum tust du mir weh? Und das war schon so ein Moment, wo ich so: Oh nein, das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Ja, aber das war jetzt das erste Mal, wo wir sowas hatten, weil wir es halt auch gerade davon gesprochen hatten. Und das war halt wirklich so ein völlig fassungsloser Gesichtsausdruck. Und das ist schon so: Oh nein, das wollte ich doch gar nicht.
Ja, und dann hast du sie zur Belohnung ins Schlafzimmer gesperrt.
Nein, hab ich. Arsch. Nein. Was ich offen gestanden getan habe, ist, ich habe sie damit reingenommen. Dann ist sie auch bei solchen Sachen generell, auch wenn sie mal einen richtigen Anpfiff oder so kassiert, körperlich mache ich ja, also ich züchtige meine Hunde nicht körperlich. Ja, sie werden nicht geschlagen oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Aber auch, also meistens, wenn sie dann halt merkt, oh, ich habe Mist gebaut, und das war halt für sie dachte halt, also aus der Hundesicht ist das ein, der hat mich jetzt gerade sehr schwer körperlich zurechtgewiesen. Weil ich natürlich vorher auch gesagt habe, das Ganze, dieses körperliche Blocken verbunden hat mit einem Nein, also im Sinne von: Hört jetzt mit, also das wird mir hier too much, euer Rumgeball gehört jetzt sofort auf. Und dann ist das halt verknüpft sofort bei dem Hund mit, der hat so ein Abbruchsignal gegeben und mir wehgetan. Und dann war sie halt total anhänglich die nächste halbe Stunde oder so. Ja, so ein: Ich will doch gar nichts Falsches machen und so weiter. Hat mir total leid getan, dass wir reingegangen haben, glaube ich, fast ein Kilo Leckerlis gefuttert.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Entschuldigungsleckerlis wurden ausgegeben?
Ja, ich habe die guten Drogen gekauft, gestern vorher tatsächlich noch, Zeug, das es in einer Zoohandlung gibt. Das ist eigentlich so eine Mischung aus Nass- und Trockenfutter, auf jeden Fall beide Hunde. Für beide Hunde ist das quasi Heroin, ja, dafür würden die alles tun.
Wie heißt es?
Lottis Häppchen.
Ach, die hast du schon mal erzählt, alles klar.
Gut, ja, danke. Da kostet so ein scheiß 1,5 Kilo Sack, kostet 17 Euro. Und natürlich steht insbesondere Scout, die nicht sonderlich, bei Recon wäre das relativ wurscht, weil Recon findet alles Fressen geil, für Fressen macht er sowieso alles, Terrier. Bei Scout ist es viel, also Scout sowas zu bewegen, was sie nicht von sich aus machen will, durch positive Bestärkung, also indem du Leckerlis und so weiter reinschaufelst, was quasi die gute Erziehung ist. Dann brauchst du aber auch ein entsprechendes Leckerli, was der Hund halt so geil findet, dass er auch Dinge macht, für die er vielleicht, die dann zu gruselig sind, wie irgendwo mal hochhüpfen oder sonst irgendwelche Geschichten. Und dummerweise steht mein Hund auf die fucking nochmal teuerste Futter, das man sich irgendwie denken kann. Aber gestern waren sie im Angebot 30% reduziert. Ha, hab ich eingekauft. Und ein Kilo ist schon in Scout reingewandert. Da hat's auch für den restlichen Tag nichts gekriegt, aber weißt du, das schlechte Gewissen wurde mit Leckerli beruhigt.
Auch so ein unerwarteter Kostenfaktor, ne? Also weil jetzt hier Corvin ja auch so Probleme mit dem Magen hatte, da gibt's jetzt immer so extra sensitive Katzenfutter. Da ist der Anschaffungspreis, sagen wir mal, auch nicht so günstig wie das, was wir vorher hatten. Und da muss ich immer aufpassen, dass es ihr Terra nicht wegfrisst, weil die im Gegensatz zu ihr ist so ein Scheunendrescher, die frisst halt alles, die staubsaugt alles in sich rein. Da musst du echt immer gucken. Oh.
Es ist hier mit den beiden Hunden aber total interessant, wie die sich, also das war ja auch durchaus der Plan, insbesondere jetzt auch auf Scout bezogen, deswegen wollte ich halt einen Hund, ich glaube, ich hatte es im letzten Goodie schon mal ein bisschen erzählt, der halt gechillter ist und selbstbewusster ist und auch mehr in sich ruht als Scout, weil Scout kann da, glaube ich, ziemlich viel davon mitnehmen, weil sie sich sehr gut auch an anderen Hunden orientiert. Und ich meine, Recon ist jetzt was 5 Wochen oder so bei mir. Und das klappt schon erheblich gut. Zum Beispiel geht Scout in das Hundebett Flocke mittlerweile, wo die sich vorher ums Verrecken nicht reingetraut hat.
So was.
Ja, aber dadurch, dass Recon da halt ständig drin liegt, kommt halt bei Scout irgendwann an, naja, vielleicht ist es doch nicht so gruselig, wie ich die ganze Zeit gedacht habe. Ich guck mal. Und neulich, also so 4 Wochen oder so gedauert, so von einer Woche oder so, komme ich hier ins Zimmer rein und denke, what the fuck, Scout liegt in Hundebett Flocke. Und das sind halt alles so, so Sachen. Und jetzt, da war es jetzt zum Beispiel so, bevor jetzt Recon eingezogen ist, so die letzten 2-3 Monate, hat Scout ihr Trockenfutter unheimlich schlecht gefressen. Sie hat offensichtlich keinen Bock mehr auf das Trockenfutter gehabt und hat es dann immer verschmäht, in der Hoffnung, ja, wenn ich es nicht esse, macht er vielleicht eine Dose von dem guten Nassfutter oder so auf. Und aus mehreren Gründen, unter anderem, was natürlich auch so ein gewisser Kostenfaktor ist, würde ich halt lieber Trockenfutter, zumindest als regelmäßiges füttern und dann halt Nassfutter zusätzlich geben. Vielleicht nicht jeden Tag, aber dann mal immer mal wieder, dass es halt auch nicht eintönig und so weiter wird. Und kaum, dass Recon da ist, und der ist halt ein Terrier. Und Terrier fressen halt ständig und alles, wenn man sie lässt. Jetzt frisst Scout ständig und alles, wahrscheinlich, weil sie Angst hat, wenn sie es nicht isst, gebe ich Recon. Nicht, dass ich schon jemals sowas gemacht hätte, aber du siehst halt, wie die Existenz des anderen Hundes sofort einen Verhaltenswechsel auch in der Hinsicht befördert. Und jetzt bin ich auf ein neues Hundefutter umgestiegen, von dem Hersteller, also neues Trockenfutter, den ich die ganze Zeit schon gerne verfüttert habe, weil, ist mir jetzt erst aufgefallen, da gibt's ein Hundetrockenfutter, das man durch Zugabe von warmem Wasser gewissermaßen zu Nassfutter machen kann. Also da geben diese Kroketten oder wie man es auch immer nennt, was die sind, diese Pellets, die, wenn du warmes Wasser drauf gibst, geben eine Soße ab. Die Hunde fahren voll drauf ab.
Nice. Geiler Shit. 5-Minuten-Terrine für Hunde.
Mhm. Ja, das ist so ein Josera heißen die, das ist so ein deutsches mittelständisches Unternehmen, die, glaube ich, diese Tiernahrung, die machen auch übrigens Katzenfutter. Ich weiß nicht, ob das was taugt, aber das, in Hundefutter finde ich die ziemlich cool. Ist halt auch so ein Qualitätshersteller. Ist nicht ganz billig, das Zeug, aber ist jetzt auch nicht wahnwitzig teuer. Also das ist ein guter, sehr solider Hersteller, gute Qualität. Bin ich sehr zufrieden mit.
Nice. Ja. Früher habe ich ständig irgendwie denen immer mal was Neues mitgebracht, weil ich natürlich, ja, wie jeder dumme Tierbesitzer der Meinung bin, ja, aber das wird denen ja langweilig, die brauchen doch Abwechslung und sonst irgendwas. Aber jetzt, nachdem ja das eine Kätzchen da so ein bisschen sensiblen Magen hat und sowas, wir haben jetzt so 2-3 Sachen, von denen wir wissen, dass die gut funktionieren und jetzt keine Experimente erstmal. Das ist
Tierfutter ist eh auch so eine Sache für sich, finde ich. Jetzt erst wieder gelesen, aktueller Stiftung Warentest, quasi das best abgeschnittene Tierfutter ist das vom Aldi. Also Hundefutter.
Ja, wobei musst du immer schauen, ob sie nicht wieder die Bedienungsanleitung mitgetestet haben oder so, ne? Stiftung Warentest ist manchmal echt so geil gestört.
Ja. Da war es jetzt aber, also das ist von der ernährungsphysiologischen Seite her das beste oder zweitbeste Test gewesen. Da gucke ich natürlich auch danach. Das machen die schon auch. Also es geht zum Beispiel auch ein Teil davon, da ist das Hundefutter von Aldi jetzt offensichtlich, also laut Stiftung Warentest. Ich meine, ich bin kein Ernährungswissenschaftler. Ich kann das schlecht beurteilen, ja, welchen einzelnen Inhaltsstoff, Vitamin E, B, C, D, ein Hund in welcher Tagesration und so weiter braucht. Ich meine, dafür kauft man Hundefutter. Dass sozusagen andere Leute das wissen. Aber ernährungsphysiologisch hat das mit am besten oder am zweitbesten von allen im Test abgeschnitten. Und wo es halt runtergerissen wurde, war bei der Deklarierung.
Mhm.
Und wo ich mir sage, wenn es ernährungsphysiologisch gut ist, ist es mir ja wurscht, ob sie mich anlügen bei dem, was drin ist. Es ist ja nur Scheiße, wenn sie mich anlügen, wenn sie auch noch Scheiße reinmachen. Ja. Und das ist halt immer so eine Sache, da sitzt man, finde ich, schon so, also mir geht's so, ich sitze dann da und denke mir, zumindest laut einer Stiftung Warentest sollte ich das Aldi-Hundefutter verfüttern. Was ja auch noch, wo ich auch noch einen großen Incentive dafür hätte, weil viel billiger wird's nicht mehr beim Hundefutter als das. Und dann sitzt man aber gleichzeitig da und sagt, kann das wirklich was taugen?
Ja. Das Tierfutter, ich finde das Allergeilste ist, wie Tierfutter halt irgendwie immer versucht, es auf der Schiene schmackhaft zu machen, so guck mal, das sieht doch geil aus, das würdest du doch auch lieber essen, oder? Weißt du, bei Katzenfutter, das gibt's bestimmt bei den Hunden auch, da gibt's jetzt auch so ganz viel so rough, wild nature, weißt du, so, hey, als hättest du den Lachs selber aus einem Fluss in Alaska gefangen. Das sieht geil aus. Man muss es schon zugeben. Man schaut so drauf und denkt, das sieht schon aus wie ein geiles Katzenfutter. Ja, aber es ist halt, es ist wahrscheinlich entweder kein Deut besser als der Rest oder vielleicht sogar Ranz. Es ist eigentlich, es geht nur um die Vermarktung. Weißt du, das ist wie die Premium-Tütensuppe, die ich mir mal da gekauft habe. So alles Bullshit. Aber du stehst da davor und denkst dir so, das sieht schon, also ich meine, ne, wenn sie jetzt so eine Wildkatze in Alaska wäre, da, ne, da fühlt sie sich bestimmt gut, wenn sie sowas kriegt.
Ja, ja, ja. Und bei Hunden funktioniert es wahrscheinlich sogar noch besser, weil da halt so die Nähe zum Wolf und so, die natürlich sofort dann nahe liegt, bei Alaska, Rocky Mountains und so weiter. Und da hast du halt eine der beliebtesten Premium-Marken, also du kannst richtig viel Geld für Hundefutter ausgeben, heißt wie Wolfsblut. Und die schneidet regelmäßig, ich habe das noch nicht verfüttert, also ich kann, aus meiner Perspektive kann ich keinerlei Qualitätsurteil zu Wolfsblut geben. Ich krieg nur häufig mit, dass es sehr, sehr regelmäßig bei solchen Tests wie eben bei Stiftung Warentest echt nicht gut abschneidet, aber ein Schweinegeld kostet.
Also ich bin jetzt, ich füttere auch öfters einen Hund und ich weiß nicht, wie die Marken alle heißen, aber...
Was ist es denn für ein Hund?
Ein Mischling, ein Alter, der ist 12 Jahre alt, die Philo.
Kauf mal, geh mal zu einem, wenn ihr einen Kölle Zoo habt, weil das ist glaube ich so eine... Nee. Also ich, ach, habt ihr nicht? Man musst du mal gucken, da bestellst du ja online bei Kölle Zoo oder so. Also hier gibt's das nur im Kölle Zoo. Das ist anscheinend in irgendeiner Schweizer Firma, die das für Kölle Zoo macht, diese Lottis-Häppchen. Ich bin noch keinem Hund über den Weg gelaufen, der dafür nicht sofort seinen Besitzer verkaufen würde.
Okay, dann muss ich mal gucken, wie ich das online bestellen kann. Ansonsten kriegt der Hund eine Dose am Tag, so eine halbe Dose, einmal vormittags und einmal nachmittags. Der Hund hat immer Hunger, immer. Immer Hunger, immer Hunger. Freut sich auch sehr, kommt, wie gesagt, auch angerannt, wenn man Kochsendungen schaut oder irgendwo raschelt. Das ist okay, damit kann ich leben. Der Hund wird halt niemals Sättigungsgefühl spüren, weil das kennt er nicht, das kann er nicht, aber das ist okay. Der Hund ist ansonsten ganz entspannt und alt und verbringt seine Zeit mit Schlafen, Furzen und ab und zu ein bisschen spazieren gehen. Und halt aufmerksam sein, es könnte was zu essen geben. Ich habe einen kleinen Schmiss im Klicklaminat in meinem Hausflur. Da ist so eine Stelle halt oben kaputt und die ist inzwischen auch so ein bisschen schwarz. Und wenn der Hund bei mir in die Wohnung geht, über die Treppe, ist der allererste Instinkt, oh, da ist was. Mal gucken, ob ich es essen kann. Einfach nur so eine Art instinktive Reaktion auf alles, was am Boden liegt. Das ist echt gut. Jedenfalls bei dem Dosenfutter allein ist mir aber auch schon aufgefallen, es gibt Dosenfutter, das ist in so einer schmierigen, räudigen Soße, die so, weiß ich nicht, so eigentlich wie klassisches Hundefutter, wie es früher Chappie auch war, so eine glänzende Soße, in der so Mystery Meat Brocken drin sind. Und der Hund isst eh alles, also dem Hund schmeckt alles. Aber ich finde, das riecht eklig und auch die Hundefürze riechen widerlich. Und jetzt hatte ich öfters mal ein paar Dosen in der Hand, wo innen drin, das sah eher aus wie Corned Beef. Das war ein helles Fleisch, es war fester, es war stückig. Ich kaufe das selber nicht, das kommt mit dem Hund immer bei mir an.
Okay.
Und das ist so ein bisschen stückig, da sind auch große Fettaugen drin, das riecht leckerer. Das ist auch offensichtlich ein bisschen teurer und das verfüttere ich einfach gern, weil ich den Eindruck habe, da kann ich mir schon vorstellen, einen Löffel zu nehmen. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht.
Kumpel Achim, wenn der vorbeikommt, mich hier besuchen, weil zum Fußball gucken oder sonst irgendwas, der bringt mittlerweile dann immer, hat vorher immer eine Dose Hundefutter mitgebracht, jetzt bringt er zwei Dosen Hundefutter, weil sie statt einem, ich bringe irgendwie so eine kleine Aufmerksamkeit mit, kriegen die Hunde halt was, finde ich cool. Und der kauft immer, ich glaube, das gibt's in Darmstadt zumindest beim großen Rewe oder so. Sind die Dosen auch schön grün und dann gibt es irgendwie was weiß ich, Lamm mit ich übertreibe jetzt, ja, Lamm mit Steinpilzen und Süßkartoffeln und keine Ahnung. Und da kostet halt irgendwie eine 400 Gramm Dose, also von denen Scout 4 am Tag bräuchte, so ungefähr, kostet halt irgendwie 3,99. Die Hunde finden es total geil, also das gibt's dann sozusagen als Leckerli. Ja, kriegt dann jeder so eine von den kleinen Dosen. Ich meine, bei Recon für den reicht das dann beinahe für den ganzen Tag. Ein bisschen mehr braucht er schon. Für Scout ist es dann halt so ein Happen noch nach dem Abendessen. Aber das finden die total geil. Ja, aber ich denke mir halt auch da, gut, je nachdem, wenn ich jetzt nur einen Hund hätte und der Hund ein bisschen, weißt du, nur so Recon-Größe und so weiter, dann könnte ich mir schon vorstellen, für 3,99 am Tag zu füttern, aber das kann dir halt auch echt ins Geld gehen. Ja. Und ob das am Ende tatsächlich ernährungsphysiologisch, so aus Hundesicht, tatsächlich cool ist, was du dem Viech da fütterst, ich meine, das ist ja das, glaube ich, was diese ganzen Hersteller von diesem Wildnis, Bio, Nature und so weiter Zeug wollen, ist, sie wollen dir suggerieren, das ist total gut, ja, für den inneren Wolf in deinem Hund. Ob es tatsächlich für ihn gut ist, weißt du, und für den Menschen wird suggeriert, es kostet viel, also kann es viel.
Hm. Ist wie mit Angelködern. Angelköder, die sind auch dafür da, den Angler selbst zu ködern und den, nicht den Fisch. Der Fisch, der beißt schon eigentlich alles Mögliche, aber der Köder, der muss dem Angler im Geschäft gefallen. Eine Sache, die dieser kleine lustige Hund, den ich ab und zu betreue, auch wirklich liebte, da ist er fast durchgedreht und ich weiß, es ist garantiert nicht lecker, nicht gesund gewesen für ihn, aber bei meiner derzeitigen Lieblingsbrauerei Metzgerbräu, die auch ursprünglich mal als Metzger angefangen hat, bis sie dann auch mal im Fleischkessel angefangen haben, Bier zu brauen und festgestellt haben, dass ihnen das auch sehr gut gelingt. Wenn ich da Bier holen fahre, das mache ich nicht oft, das ist ganz schön weit weg, über eine Stunde Autofahrt, aber die haben eben auch noch so eine kleine Landmetzgerei, vor allen Dingen Salami, Schinken und so weiter. Und eines Tages hingen da Schweineohren, so getrocknete, aber vor allen Dingen geräucherte Schweineohren. Die hingen da also mit dem Schinken zusammen im Rauch und haben auch ganz unfassbar gut gerochen. Und als ich die dann dem lustigen Hund brachte, habe ich nur die Autotür aufgemacht und der Hund ist bereits aus der Jacke gefahren. Der ist komplett durchgedreht. Ich hatte das Ding in der Hand gehalten und gedacht, okay, ich gebe es ihm nachher. Aber eigentlich ist der sonst ganz ruhig, aber er ist komplett durchgedreht und hat einfach nur so, ich werde jetzt sofort sterben müssen, wenn du mir nicht sofort dieses unglaublich gut riechende Schweineohr gibst. Und das war der Hammer. Also er hat dann auch, das waren Minusgrade, aber er hat sich dann direkt in die Wiese gelegt und das Ding angefangen zu kauen und noch anderthalb Tage dran gearbeitet. Echt gut. Das war der schönste Tag in seinem Leben. Leider waren letztes Mal die geräucherten Schweineohren alle. Buh, aber das war echt der Hammer. Und mein Auto roch auch danach, auch als das geräucherte Schweineohr schon wieder draußen war. Ein tolles Event. Naja.
Ja, ich habe gerade mal geguckt, dass ich keinen Unsinn erzähle, aber tatsächlich, das habe ich gemeint, das ist aus dem Juni 2021, hatte Stiftung Warentest Hundetrockenfutter. Und es gibt jetzt auch, glaube ich, was Neueres und halt die sehr gut Testurteile, wie jetzt eben bei Aldi und die Fressnapf-Eigenmarke, den ihre Real Nature, wie sie es nennen. Mhm. Und tatsächlich, ich glaube, am besten hat abgeschnitten das Trockenfutter von Kaufland. Ja, und da stehst du halt immer so als Besitzer da und denkst dir, what the fuck? Und dann hatten sie Wolfsblut, Wild Duck Senior, also für ältere Hunde, Testurteil mangelhaft, weil Schadstoff belastet. Und dann denkst du dir so ein, okay.
Geil.
Ah. Jawohl. Ja, und halt auch hier, weißt du, Wildkind, Iceland, Senior, Testurteil ausreichend. Und halt, also alle sozusagen das richtig, der ganze teure Shit, ja, fällt halt so durch. Und so ein Teil von mir sitzt da und denkt sich halt, dann fütter halt von Kaufland oder von Aldi, wenn es doch nach den objektiven Kriterien und so weiter das Beste ist und wenn auf Schadstoffe und so weiter getestet ist. Und andererseits sitzt man da, du gib doch meinem Hund nicht Aldi und Kaufland, also so das Billigste vom Billigen. Ich weiß nicht, muss da mal aus meiner Haut können, glaube ich.
Die Frage ist vor allem auch, wieso können die das so billig? Also ist der Markup bei allen anderen echt so hoch?
Ja, das
oder?
Nee, das kann ich mir, also zumindest, also ja, eigentlich schon. Das ist ja noch das Schlimme. Ich weiß es ja sogar selber, weil ich aus einer Metzgerei komme. Also ich meine, unsere Hunde, die Jagdhunde meines Vaters, die haben ja nie Hundefutter gekauft. Der hat ja halt immer Fleischabfälle bekommen. Und in so einer Metzgerei, egal ob du das im größeren oder kleineren Bereich machst, fällt viel Shit einfach ab, der für Hunde zum Beispiel, wahrscheinlich nicht nur für Hunde, da kenne ich mich jetzt halt aus, für Hunde echt gut ist und den du normalerweise einfach wegschmeißt. Und aus dem kannst du, für Hunde super, aus dem, weißt du, wenn du den klein machst und verpulverisierst oder wie sie das auch heute auch immer machen, wirst du extrem billig den Krempel bekommen, den du halt einfach brauchst. Und einen Hund, klar, ein bisschen mehr als immer nur Fleisch sollte es ernährungsphysiologisch für einen Hund auch sein. Also sollte ab und zu schon noch ein bisschen was anderes kriegen. Aber quasi die Hauptzutat, die dein Hund jeden Tag braucht, ist ohne Scheiß Zeug, was in anderen Betrieben weggeworfen wird. Also.
Ja, klar, ich meinte jetzt eher nicht so, also nur was die Qualität von dem Futter betrifft, sondern ist es aus den schlimmsten Qualzuchten im Ural oder was auch immer.
Das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also ich würde da auch tippen, dass wahrscheinlich das Trockenfutter vom Aldi oder vom Kaufland wahrscheinlich aus der Großschlachterei kommt. wo sie halt auch ihr normales Zeug herkriegen für ihre anderen Produkte.
Ja, irgend sowas, wer weiß.
Weißt du, es wird, also ich sag mal, wenn du darauf Wert legst, dann wirst du wahrscheinlich gar keine Eigenmarken von Aldi oder Kaufland kaufen können, was ja ein gutes Argument ist. Aber ich sag jetzt mal, weißt du, wenn du beim Kaufland, keine Ahnung, die Kaufland-Pizza Salami kaufst, das wird wahrscheinlich aus der gleichen Ecke kommen wie die Salami.
Ja, wobei, also ich weiß gar nicht, wie man das überhaupt bei Katzenfutter oder sonst irgendwo, kannst du das, glaube ich, auch überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich hätte das noch nie gesehen, dass da jetzt ein Katzenfutter auch noch gesagt hätte, so schauen Sie mal, und da kommt das her. Also das wäre mir bisher noch nicht untergekommen. Und jetzt zum Beispiel bei diesem hier für sensible, allergische Kätzchenfutter, weiß der Himmel, was das überhaupt für Kram ist.
Ja. Ja, wobei, also bei Hunden hast du das ja auch häufig, also wenn die so Magen haben und so, kommt immer mal wieder vor, dann gibt's natürlich auch Hundefutter, speziell dafür. Und wo ich immer den Eindruck hatte, egal bei welchem Hund, das hat noch nie geholfen und noch nie gescheit geholfen und das hilft halt, also dann setze ich mich halt hin, koch Reis, tu ein paar Karotten rein, fertig. Das ist halt zumindest bei Hunden kann man dann ganz gut schnell selber was für empfindliche Mägen zusammenkochen. Weiß nicht, wie das bei Katzen ist.
Und der Katzen ist ja eigentlich so, dass die halt wirklich reine Karnivoren sind. Da musst du immer, eigentlich sonst immer so gucken, ist das Getreide frei, hat es einen hohen Fleischanteil und sonst irgendwas. Und ansonsten, also dass das alles erstmal so ein bisschen eher Müll ist sozusagen, im Sinne von, das ist das Zeug, was halt nicht sich auf anderen Wegen teurer verkaufen lässt, ist, glaube ich, immer klar. Ja. Ansonsten, die versuchen dir halt da ständig halt irgendeinen Shit unterzujubeln, weil sie wissen, der Mensch denkt, ja, das klingt doch super. Ach, guck mal, da sind ja noch Karotten und Mango ist da drin. Ja, Mango ist doch lecker.
Ja, ja.
Ne? Ja, ja. Und es ist halt für die Katze wahrscheinlich scheißegal, dass sie da 5 Mangos irgendwo rein haben. Du musst auch noch immer aufpassen, gerade bei Leckerlis, ob da nicht Zucker drin ist, weil das ist natürlich gefährlich. Ne? Wegen Zähne und so und generell und bla. Dann musst du bei Katzen eigentlich auch aufpassen, dass du denen nicht zu viel Trockenfutter gibst. Weil die eigentlich ja ihre Flüssigkeit über die Nahrung aufnehmen und die eigentlich gar nicht so groß darin sind. Also auch da, jede Katze ist anders, aber die meisten trinken halt nicht viel Wasser eigentlich. Das heißt also, wenn du denen zu viel Trockenfutter gibst, kann das auf die Nieren gehen. Und dann, wenn sie älter sind oder sowas, kriegen sie Nierenprobleme. Das sind so die Sachen, die ich da immer im Kopf habe. Und ansonsten so ein bisschen wie bei Sebastian, weißt du, wenn du es aufmachst und du hast das schon das Gefühl so, was für ein Shit soll das denn sein? Dann ist es vielleicht nicht das Richtige.
Oder vielleicht ist es ja genau dann das Richtige. Aber so würdest du es halt nicht verkauft kriegen, weil die Leute kaufen es nicht mehr. Also ich kann mir schon vorstellen, also zum Beispiel, was ja Hunde unheimlich gerne fressen, ist sowas wie Pansen oder so. Also ungefähr alles, was Gaut und jeder Hund, den ich schon je gesehen habe, am liebsten frisst, ist der Kram, an dem du nie riechen solltest.
Mhm.
Ja, so Schafsmägen und der ganze Innereienkrempel und so.
Ja, das schon, aber es sind meistens Hühnerherzen zum Beispiel oder sowas, ne, was bei Huhn oder so, wenn Katzenfutter Sorte Huhn, das ist dann meistens eher sowas. Aber es gibt halt so Sachen, das sieht halt schon aus wie so, das ist so gepresste Scheiße, weißt du? Du siehst, das ist keine richtige Faser oder so, das ist nicht wirklich Fleisch, sondern da wurde irgendwas in den Mixer gepackt und dann nochmal zu irgendwelchen
Separatorenfleisch.
Ja, genau. Solche Geschichten, wo du halt echt so denkst, so, ey, so, das ist alles, aber das ist nicht irgendwie auch nur ansatzweise naturbelassen sozusagen.
Ich muss bei der Gelegenheit übrigens noch, und dann muss ich jetzt, glaube ich, gleich mal, der Hund hat das wirklich, also wahrscheinlich mache ich hier gerade echt einen Fehler und ich muss einfach, weißt du, so ein bisschen, weil der Hund, ich glaube, ich habe es schon mal jetzt in irgendeinem Podcast erzählt, will mittlerweile immer, wenn ich podcaste, aufs Klo. Aus welchem Grund auch immer, irgendwie muss es bei ihm rankommen. Also den muss ich jetzt gleich mal kurz rauslassen. Wie gesagt, vielleicht sollte ich es ignorieren, aber ich habe halt keinen Bock, dass er mir ins Arbeitszimmer kackt. Den muss ich gleich mal kurz rauslassen. Aber vorher muss ich noch dringend einen Serientipp loswerden. Das habe ich, glaube ich, schon jetzt irgendwie in meinem Sonntagspodcast mal ganz kurz am Rande erwähnt im letzten. Aber ich freue mich sehr drauf. Wir nehmen diese Folge heute am 25.01., schon am Dienstag, nehmen wir die auf, damit die auch pünktlich bis Freitag fertig ist und Lars halt auch nicht immer an jeder Stelle von heute auf gleich irgendwie was schnibbeln muss. Und heute sind die beiden letzten Folgen der ersten Staffel von Yellow Jackets auf Sky Ticket, läuft das in Deutschland, erschienen. Da kamen immer jede Woche 2 Folgen und ich freue mich sehr. Ich werde heute Abend mich mit einer Pizza vor den Fernseher setzen und das Staffelfinale von Yellow Jackets gucken. Das ist die interessanteste Serie seit Ewigkeiten. Ich liebe die Serie.
Wenn du eh schon Sky hast, schau dann noch Succession.
Ja, das hast du schon empfohlen und ich weiß, For All Mankind war bei Apple Plus. Aber ich gucke, also kann nur an dieser Stelle jeder, der die Möglichkeit hat, da bei Sky Ticket vielleicht mal reinzugucken oder mal Bock hat, einen Probemonat. Das ist klingt wie Lost mit Mädchen. Also wie Lost mit so ein bisschen wie Lost meets Lord of the Flies, ist aber total interessant und ist vor allen Dingen fantastisch gespielt. Gibt's ein paar ganz große schauspielerische Leistungen drin. Es ist spannend, es ist interessant, sie machen viele interessante thematische Baustellen auf, sie machen viele interessante Konflikte auf und es hat eine richtig coole, interessante Mystery-Grundhandlung, bei der man sich zumindest jetzt nach 8 Folgen, die erste Staffel hat ja 10 Folgen, immer noch fragt, spielt da jetzt was Übernatürliches eine Rolle? Spielt da nichts Übernatürliches eine Rolle? Das lassen sie schön so ein bisschen vor sich hin köcheln, ohne es in die ein oder andere Richtung so wirklich zu beantworten. Das ist sehr, sehr schön. Also vielleicht mal kurz zusammengefasst, worum geht's? Es geht, im Jahr 1996 stürzt ein Flugzeug mit einer Mädchenfußballmannschaft, geht halt so um 16-, 17-jährige Highschool-Mädels, die auf dem Weg zu den State Finals, also zu den gewissermaßen zur nationalen Schülermeisterschaft sind, stürzt irgendwo in den Rocky Mountains und die Mädels und es ist noch ein Lehrer oder ein Coach ist noch dabei und irgendwie noch so 2 andere Jungs, die ein anderer Coach irgendwie dabei hatte, also nicht viele überleben den Absturz, aber die es überleben, sind halt hauptsächlich junge Mädchen und die von denen überleben das anscheinend zumindest ein paar. Was da passiert ist, es gibt halt Andeutungen von Kannibalismus, von irgendwelchen, kennt man ja vielleicht von diesem berühmten, ich glaube diese uruguayanische Mannschaft, die da abgestürzt ist, in den Anden damals, also ein bisschen da wird Bezug drauf genommen. Und gleichzeitig gibt es eine Parallelhandlung, die in der Gegenwart spielt mit den Mädchen von damals, die jetzt erwachsene Frauen sind und offensichtlich so eine Art ja Geheimnis die ganze Zeit mit sich rumtragen, nämlich was damals wirklich sozusagen passiert ist, war Kannibalismus, ist sogar noch irgendwie was Schlimmeres passiert. Und die jetzt erpresst werden von irgendjemanden, der so tut, als wüsste er, was da früher passiert ist und sie jetzt gewissermaßen damit erpresst, sonst allen Leuten zu erzählen, was damals geschehen sein könnte, tatsächlich geschehen ist. Und wir wissen also jetzt so nach 8 Folgen ist noch nicht so wirklich raus, was für einen Shit passiert ist, weil jetzt wird so langsam Winter in 1996 in den Rocky Mountains. Es passieren natürlich mysteriöse Dinge, sie finden halt einfach keine Rehe, keine Hirsche mehr zum Jagen, sind die alle irgendwie weitergezogen, weil es jetzt Winter wird. Jeder Versuch, irgendwie dort rauszukommen, schlägt auf irgendeine Art und Weise fehl. Es ist auch kein Suchtrupp und sie fragen sich die ganze Zeit, hey, wir sind ja nicht auf einer einsamen Insel, warum findet uns hier keiner? Interessante Mystery-Grundprämisse und gerade die erwachsenen Frauen sind fantastisch gespielt. Da gibt's ein paar richtig, richtig große schauspielerische Leistungen drin. Damit bin ich die Empfehlung losgeworden.
Nice, wenn's noch nur nicht bei Sky wäre. Aber naja. Ja. Irgendwann, ja. Da muss ich wieder sammeln, bis genug Zeug da ist, um einen Monat oder so zu rechtfertigen. Ich habe jetzt tatsächlich, wir haben jetzt die erste Staffel von 24 nochmal geschaut. Das war tatsächlich ganz interessant. Einfach so reingeschlittert, weil das bei Disney Plus irgendwo noch rumlag. Und dann gedacht so, ja, mein Gott, das ist jetzt so lange her. Damals fand man es cool, würde mich auch interessieren, wie es heute so wirkt. Muss gestehen, man merkt, dass es zwischendrin hart gestreckt ist. Also manchmal denkst du so, um Gottes Willen, wieso hieß es nicht 12? Warum muss das 24 sein? Aber so diese Inszenierung mit diesen Splitscreens, die sie damals gemacht haben, die ist halt echt so perfekt für die Serie. Und sie machen ab und zu selten, über die doch sehr lange Laufzeit, aber ab und zu machen sie damit echt clevere Sachen, das ist echt ulkig. Ich habe das gefühlt seitdem auch nie wieder jetzt in der Art irgendwo gesehen.
Ich muss noch ganz kurz eine Schauspielerin loben, ich muss hier nur kurz gucken, wie sie heißt, die ich ganz, ganz groß finde. Sie heißt Melanie Linsky. Kennt ihr zufällig jemand?
Boah, der Name sagt mir jetzt nichts, nee. Wenn man das Bild dazu sieht. Manchmal gibt's ja viele, die man so kennt, wenn man sie sieht.
Also die hat ziemlich viel gespielt, also auch gerade ziemlich viel im Fernsehen, hat aber auch hier einige, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen drüber geguckt, auch durchaus einige oder eine ganze Menge Film-Credits. Ich glaube, die hatte ihr Debüt damals, ich muss jetzt gerade gucken, ob sie da, ja, die war eine der Hauptrollen als junges Mädchen in dem Heavenly Creatures von Peter Jackson vor ewig und 3 Tagen.
Ja, das ist ja 300.000 Jahre her. Ja, ja, ja.
Ja, 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 da hat sie,
da dann Schinken ausgepackt.
Ja, ja. Nee, aber das wird wahrscheinlich, also ich meine, das war wahrscheinlich der einzige Film, wo ich sie sonst kannte. Ich habe sie natürlich nicht wiedererkannt oder so. Die hat ziemlich viel Zeug gemacht. Ich habe sie aber überhaupt nicht, also auch bei den ganzen Serien ist quasi nichts dabei, was ich jetzt irgendwann mal zumindest aktiv, glaube ich, geguckt hätte. Außer halt mal so ein Gastauftritt in Haus oder sowas. Aber anscheinend ist die nicht so ganz unbekannt und ich finde die halt sowas von großartig. Also bislang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich finde, die spielt ihre Rolle da drin so gut, dass das jetzt so, halt so ein Fall ist, wo ich sage, wenn das jetzt fertig ist, suche ich aktiv nach Filmen und Serien mit ihr. So gut finde ich die.
Okay. Also ich sehe gerade, ich habe sau viele Sachen gesehen, in denen sie mitgespielt hat, aber ich habe trotzdem keine Ahnung. Die hat sogar in diesem neuen, in diesem Netflix-DiCaprio-Film, in diesem Don't Look Up hat sie mitgespielt, aber ich habe null Erinnerung, sie sagt mir nichts.
Weil vielleicht hat, keine Ahnung, ob sie da irgendwie eine Hauptrolle, Nebenrolle und Co. hat. Also vielleicht ist das auch ihre, kann ja auch sein, dass ich nachher sage, ein so gut wie in Yellow Jackets habe ich sie nie wieder gesehen oder so. Aber das ist halt, sie spielt halt eine, also jetzt die Erwachsene, das erwachsene Mädchen sozusagen, eines der erwachsenen Mädchens, die halt in so einer typisch amerikanischen Mittelstands unzufriedener Ehegeschichte ist und halt eine Affäre beginnt. Und eigentlich gar keinen guten Grund hat, eine Affäre zu beginnen, außer es ist halt was anderes und sie fühlt sich endlich mal wieder ein bisschen lebendig und so. Und es ist ein total klischeehafter Plot letztlich, oder so ein klischeehafter Subplot, wie man schon tausendmal kennt. Und sie ownt diesen Subplot und diese Rolle aber so perfekt. Also sie ist, also du kannst halt an jeder Stelle wirklich nachvollziehen, warum da so gehandelt wird, wie es gehandelt wird. Sie hat auch immer mal wieder so ein bisschen Szenen, wo sie halt durchaus das Ganze auch mal so ein bisschen auf so eine ironische Art und Weise bricht. Das ist absolut fantastisch. Das ist so eine Serie, wo ich immer wieder denke, gib mir doch jetzt eine Szene mit der erwachsenen Shauna, die könnte ich mal wieder brauchen. Das ist wirklich super. Und sie schafft's auch noch durchaus, und ich meine das jetzt
Jochen
auch,
ja. Jochen ist verliebt.
Ich hab nur seit Jahren, echt, also seit Jahren, das wird jetzt übertrieben, ja, aber schon lange keine so gute schauspielerische Leistung mehr in der Serie gesehen. Finde ich absolut großartig. Und teilweise es gibt eine total großartige Schauspielerin, eine junge Schauspielerin, die so ein junges lesbisches Mädchen spielt, die ist absolut fantastisch. Ich freue mich heute Abend total auf die, also so lang, echt lange her, dass ich mich so sehr auf zwei Episoden gefreut habe, wie heute auf das Finale von Yellow Jackets. Und bestimmt, ich kenne ja mein Glück, sitze ich im nächsten Goodie da, ja, und sage, das Finale von Yellow Jackets war so scheiße.
Ja, der Sequel-Hook am Ende, der wird dich nerven.
Ja gut, aber der wird mich nicht nerven, weil es von Anfang an relativ klar ist, so wie die Serie strukturiert ist, dass die halt auf mehrere Seasons ausgelegt ist. Also insofern, also ich habe das angefangen zu gucken und ich wusste eigentlich nach Folge 3 oder so. Und ich glaube, da hatten sie es auch schon renewed für eine zweite Serie. Also das ist wenigstens die Sorte Serie, die von Anfang an auf, ich glaube, 4 Seasons wollen sie machen, oder haben die Autoren gesagt, dass es auf 4 Seasons angelegt ist. Und das merkst du halt auch. Und das ist ja dann schon das Gute, wenn das darauf angelegt ist. Und wenn es vernünftig gemacht ist, dann hast du halt auch Zeit, um Figuren zu etablieren, um Konflikte zu etablieren und so weiter und so fort. Und das macht das Ganze hier echt sehr, sehr fantastisch. Noch dazu hat das mein Lieblingsintro. Ich liebe fast alles an dieser Serie. Außer die ein oder andere schauspielerische Leistung. Aber jetzt muss Recon raus.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe es die ganze Zeit schon gesehen. Ist auch eine von diesen, steht bei Rotten Tomatoes auf 100% Serien. Aber ja. Später, sage ich dazu mal. Und später ist auch das Stichwort für Sie, meine Damen und Herren da draußen. Später, nämlich nächsten Monat, gibt's das nächste Goodie. Danke, dass ihr uns über alle Maßen unterstützt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.